Schönen guten Tag. Und bevor es jetzt mit der Episode losgeht, haben wir ein kleines bisschen Feedback bekommen.
Genau, wir haben eine Mail bekommen mit Feedback und wenn ihr einfach die Mastodon-Folge hören wollt, könnt ihr ja vorspulen zur nächsten Kapitelmarke, wo das dann übersprungen wird. Aber das auf Feedback antworten wir natürlich gerne und das nehmen wir auch weiterhin gerne an. Das ist auf der Webseite schlüsseltechnologie-podcast.de, ist ein Impressumslink und da sieht man eine E-Mail-Adresse an, die man Kommentare schicken kann, Errata und so weiter. Und ein derartiges hat Klaus geschrieben. Klaus schreibt: Hallo Timeless und Cyril. Cyril wird hier mit einem L geschrieben, aber das sehe ich jetzt mal großzügig drüber hinweg.
Ja, es gibt da noch mehr Schreibfehler.
Bin Anfang des Jahres irgendwo auf euren Podcast gestoßen und dort eingestiegen, wo ihr damals gerade wart, Folge 49 Schadcode und dann die weiteren. Diese haben mir so gut gefallen, dass ich alle Folgen mit AntennaPod abgeholt habe und dabei bin, eurem Podcast von hinten aufzurollen. Großes Kompliment an euch, fantastische Serie. Freue mich auf jede neue und für mich neue alte Folge. Bin zwar vom Fach, aber lerne immer was Neues und andere Blickwinkel kennen. Herrlich. Da sehe ich auf jeden Fall erstmal, Klaus macht's richtig, weil das sagen wir auch regelmäßig und das versuchen wir mit unseren ständigen Referenzen auf alte Folgen auch zu beschwören. Das ist ja hier ein Format, was man möglichst von Anfang an hören sollte, wenn man Interesse gefunden hat an der Sache, da das Ganze ja so ein bisschen aufeinander aufbaut. Das ist nun mal, wie Wissen sich gestaltet. Und insbesondere auch der Einwand mit bin zwar vom Fach, aber lerne was Neues kennen, auch das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung. Ich meine, auch ich lerne neue Sachen durchaus, während ich diese Folgen recherchiere hier und dann nochmal bestimmte Detailfragen kläre und sowas. Ja, das ist ja eine gute Sache und wir sind hier auf jeden Fall große Unterstützer des lebenslangen Lernens. Soweit zur Selbstbeweihräucherung. Es geht dann hier weiter mit einer tatsächlichen Anmerkung. Eine kleine Bemerkung von mir zu den Folgen 13 und 14, Textkodierung und Textdarstellung. Ich bevorzuge so wie Cyril auch die Verwendung von kombinierenden diakritischen Zeichen. Die meisten der für mich nützlichen davon, unter anderem für Deutsch, Französisch, Niederländisch oder Chinesisch mit Pinyin, beginnen an der Hexadresse U plus 300 und folgende, also 300, was ist denn das? 768 in Dezimal. Leicht zu merken und praktisch, wenn man ständig mit anderen Tastaturbelegungen zu tun hat. Worauf ich aber hinaus möchte, ist folgendes. Diese diakritischen Zeichen werden sowohl am Schirm als auch im Druck gleich dargestellt, obwohl ihnen andere Bytefolgen zugrunde liegen. Hat Cyril alles beschrieben, hab ja zugehört. Für Textprogramme und so weiter ist das kein Problem, in Datenbanken aber schon. Es macht dann leider doch einen gravierenden Unterschied, ob diakritische Zeichen wie ein Ä aus Unicode.E4 oder aus der Kombination von den Unicode-Punkten 61 und 308 bestehen. Also halt quasi das Ä als Einzeichen oder das A mit einem kombinierenden Umlautpunkt drüber.
Oh ja, das stimmt.
Tastaturen, die diese Zeichen direkt kodieren, verwenden nur die Version mit einem Codepunkt. Bei Längenbestimmung von Zeichenketten ergeben sich Unterschiede. Die Zeichenketten sehen gleich aus, sind aber nicht gleich lang, obwohl sie auch gleich lang aussehen. Eingabeformulierungen fangen das nicht immer gut ab. Gleich aussehender Begriff, aber doch nicht dasselbe. Genauso bei Suchanfragen und so weiter. Ich empfehle daher immer, in Datenbanken Strings so zu standardisieren, dass nur die Version mit einem Codepunkt verwendet wird, so wie eben Muttersprachler diesen Text auf ihrer sprachspezifischen Tastatur eingeben würden. Viele Grüße aus Belgien von Klaus.
Ja, finde ich super. Das ist eine
interessante Frage.
Ja, also finde ich auf jeden Fall eine super Bemerkung. Mir ist das mal passiert mit Files, die auf einem Apple-Computer benamst wurden. Und da konnte ich nicht nach Umlauten suchen. Also ich habe irgendwie mit einer Wildcard, mit einem Umlaut irgendwie was machen wollen. Und dabei sind bestimmte Umlaute nicht abgefangen worden.
Ja. Das könnte dann durchaus genau diese Art von Problem sein. Jetzt natürlich stelle ich fest, ich hätte jetzt, bevor wir hier auf Aufzeichnung gedrückt haben, mal nachgucken können, wie eigentlich die Normalisierungsregel dafür ist. Denn Unicode hat derartige Richtlinien in der Spezifikation drin stehen, wie man Texte normalisieren soll, eben für genau solche Sachen, damit man verschiedene gleichwertige Darstellungen in halt wirklich dieselben Bytefolgen überführen kann, zwecks einfacherem Vergleichen und Suchen und so weiter. Und ich hätte natürlich jetzt mal nachgucken können, ob da das kombinierte Zeichen oder das Basiszeichen mit Kombinierer bevorzugt wird.
Okay, schade. Oder also, willst du das noch schnell machen?
Nee, wir müssen jetzt ja dafür sorgen, dass noch ein Feedback reinkommt und jemand dann erklärt, was die richtige Antwort ist.
Ah, okay, verstehe.
Also, ne, weißt ja, Kommentare erhöhen das Engagement und dann kann der nicht existierende Algorithmus auch unseren Podcast für gut befinden.
Mhm, sehr schön. Wunderbar.
Genau. Deswegen belassen wir es jetzt dabei und gehen jetzt in die richtige Folge rüber.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Shumai, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Shumai an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Das ist die Episode 57.
Ja, wir haben hier quasi so einen ganzen Feed von Podcast-Folgen mittlerweile hier zusammengestellt, den man durchhören kann im Laufe der Zeit. Es könnte sein, dass das vielleicht sogar eine Referenz auf das Thema der heutigen Folge ist.
Möglicherweise, ja.
Ja. Wir reden heute endlich über Social Media, über soziale Medien auf Deutsch. Wir müssen ja hier nicht diese ganzen englischen Begriffe, ich meine, die IT ist ja voll von englischen Begriffen, aber wir müssen es ja nicht machen, wenn es auch eine deutsche Entsprechung gibt, die nicht absolut bescheuert klingt. Ich hatte gerade neulich mal wieder in die alte Folge 26 reingehört, Energieeffizienz, wo dieser, weil ich mich erinnert hatte an diese Analogie, wo wir die Transistoren als Schalter dargestellt haben in realweltlichen Größen. Mhm. Und da hatte ich auch diesen Begriff Aufwachverschmelzung, den ich dann halt so aus dem Englischen übersetzt habe, was halt einfach, wo sich dann wieder rausstellt, im Deutschen klingt das mir alles ganz komisch. Ja, es ist vielleicht einfach davon geprägt, dass das natürlich Englisch die Sprache ist, in der diese ganzen Begriffe gebildet wurden, dass natürlich das dann im Deutschen ein bisschen komisch klingt. Aber soziale Medien funktioniert im Deutschen, halt die direkte Übersetzung von Social Media. Und da wir ja aufgrund von Feedback unserer Zuhörer, weiß ich ja, wir sind hier offiziell der Wikipedia-Vorlese-Podcast, fangen wir natürlich mit der Definition von Wikipedia an. Soziale Medien sind digitale Medien bzw. Plattformen, die es Nutzern ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen, untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln in einer definierten Gemeinschaft oder offen in der Gesellschaft zu erstellen, zu diskutieren und weiterzugeben.
Interessant. Okay.
Das also ist ja eigentlich die Definition ist sogar ein bisschen breit, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich so der uralte Menschentraum von einer debattierenden Gesellschaft.
Ja.
Hat gut funktioniert, wie es scheint.
Also Debatte kann man das sicherlich nennen, was da passiert. Also mir würden auch noch andere Wörter einfallen, aber das soll ja gar nicht der Punkt sein. Oder vielleicht nur so peripher. Ne? Mir war noch bei dieser Definition aufgefallen, dass es ja damit eigentlich sogar sowas wie E-Mail als soziale Medien durchgehen kann, weil quasi die es Nutzern ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen, ja, indem man die E-Mail-Adressen teilt, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln zu erstellen, zu diskutieren und weiterzugeben. Ja, also es ist vielleicht nicht die beste Plattform dafür, aber
ja, die Darreichungsform, ne? Das ist ein bisschen sperrig irgendwie. Aber ja, im Prinzip stimmt das.
Es ist ja auch, das ist ja so eine Sache, die ich, glaube ich, auch persönlich erst sehr viel später mitbekommen habe als viele andere Leute, dass diese Messenger sich dann auch irgendwann zu Social Media entwickelt haben. Weil ich hatte halt sowas wie WhatsApp oder Telegram halt immer nur so auf dem Schirm als so, ja, quasi ein SMS-Ersatz, in Anführungszeichen. Also SMS mit ein paar mehr Funktionen. SMS hat ja dann auch nachgezogen. Es gibt ja mittlerweile diesen RCS-Standard, der so SMS ein bisschen ablösen und moderner macht, wo auch alle mit dabei sind, außer Apple. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass diese Kurznachrichtendienste jetzt plötzlich die Rolle übernehmen, die wir eigentlich sowas wie Facebook oder Twitter und sowas zugeschrieben haben, dass sich dort halt irgendwie ja solche eben wortwörtlich sozialen Netze bilden, also in Vernetzung stattfindet und Leute sich dort in solchen Gruppenchats wiederfinden. Und das ist dann das neue Medium, wo dann hier, was ja dann auch sich in dieser Definition niederschlägt, dass hier gesagt wird, nicht nur offen in der Gesellschaft, wie das zum Beispiel bei Twitter der Fall ist, sondern in so einer definierten Gemeinschaft. Also halt zum Beispiel so ein Gruppenchat, der ja dann auch moderiert sein kann. Und dann hängen wir alle irgendwie in 10 verschiedenen Gruppenchats drin, vom Sportverein, von der Schulklasse des Kindes, vom Spieleabend und so weiter und so fort.
Oh ja.
Und dadurch ergibt sich dann dieses soziale Netz und das entsprechende Verteilen von Memes funktioniert ja dann ganz genauso, dass ich dann von dem einen Gruppenchat das lustige Bild in den nächsten Gruppenchat weiterteile und vielleicht noch meine eigene Beschreibung hinzufüge oder solche Sachen. Also ja, das erfüllt all diese Definitionen tatsächlich auch. Das hat halt nur nicht so in diesen öffentlichen Feed, wie man das vielleicht von so Twitter oder Facebook kennt, wo an jeder Nachricht tatsächlich eine URL dran ist, mit der ich die weiterteilen kann. Also ja, das sind alles soziale Medien, aber was wir jetzt feststellen können, und das ist natürlich hier der Punkt, warum wir heute gerade darüber reden, wir stellen fest, diese sozialen Medien sind nicht gerade sehr interoperabel, dazu verweisen wir auf Folge 55, und die sind auch alle ziemlich zentralisiert, dafür verweisen wir auf Folge 56. Vielleicht so, jetzt wenn ich gerade zentralisiert sage, und ich hatte gerade schon E-Mail erwähnt, wäre natürlich vielleicht noch die Randbemerkung, naja, E-Mail war eigentlich mal dezentral vorgesehen. Er hat sich mit der Zeit halt auch zentralisiert. Das haben wir auch schon, soweit ich mich erinnere, in der Folge 56 kurz angerissen, dass E-Mail ja heutzutage auch zu großen Teilen im Prinzip heißt, ein Benutzer bei Google Mail redet mit einem Benutzer bei Outlook und das beschreibt so etwa 30-50% des E-Mail-Verkehrs, der auf der Welt so stattfindet. Oder zumindest der verschiedenen E-Mail-Relationen. Ich meine, gut, der meiste E-Mail-Verkehr ist wahrscheinlich Spam, aber das ist eine andere Sache.
Tja, das ist eine gute Frage. Aber das mit dem Google-Mail ist natürlich wirklich so, ja.
Und natürlich diese Probleme, die es mit dieser fehlenden Interoperabilität und der fehlenden, beziehungsweise der überhandnehmenden Zentralisierung einhergehen, wurden natürlich schon bemerkt. Und auch nicht erst vor kurzem. Deswegen gab es so einige Ansätze, diese sozialen Medien irgendwie dezentral zu modellieren. Der zurzeit wahrscheinlich aussichtsreichste Versuch, das zu schaffen, nennt sich ActivityPub. Und das ist das Thema der heutigen Sendung, wie ihr unweigerlich schon alle an der Folgenbetitelung gesehen habt.
Okay, ja.
Ich weiß ja nicht, hast du einen ActivityPub-fähigen Account irgendwo?
Nee, ich persönlich nicht. Ich habe mal einen Account oder einen Handle gesquattet, aber...
Jetzt musst du erklären, was Squatting ist. Oh, und was ein Handle ist.
Ich habe einen Benutzernamen belegt.
Ja, reserviert.
Reserviert eigentlich eher, ja, genau, richtig.
Genau, das ist ja immer, wenn neue soziale Medien aufkommen, man muss sich dann sofort dort registrieren, damit man den Nutzernamen noch haben möchte. Also ich habe die Gelegenheit, weil ich einen, naja, nicht ganz so häufigen Nachnamen habe, dass ich mit unter meinen Nachnamen einfach verwenden kann als einen Handle. Also zum Beispiel auch beide meiner hauptsächlichen Nutzer-E-Mail-Adressen haben auch nur meinen Nachnamen als Handle. Wenn man zum Beispiel in das Impressum auf diese Webseite guckt, dann wird man das sehen, wie eine von diesen E-Mail-Adressen aussieht. Da kann man tatsächlich Kommentare einschicken, wenn man das gerne möchte. Ich verweise auch nochmal, jetzt wo ich das so sage, verweise ich auch nochmal gleich darauf, man kann auch immer noch Postkarten bei uns einschicken. Wir haben ja einige Postkarten bekommen und das erwähne ich immer gerne nochmal, wenn ihr mit dem Podcast hier Feedback geben wollt auf eine interessante Art und Weise. Wir nehmen ja keine Spenden, aber schickt uns gerne eine Postkarte an das Postfach, was im Impressum steht.
Okay, ja.
Aber anyway. Genau, also du hast einen Handle schon reserviert. Ich habe hier auch einen Handle in einem ActivityPub-fähigen Protokoll, in einer ActivityPub-fähigen Anwendung, nämlich Mastodon. Das ist so, ja, das wahrscheinlich die populärste Applikation auf ActivityPub, so ja, quasi ein Twitter-Klon. Wir werden dann eventuell noch so drauf eingehen, was es noch alles dort gibt, wenn wir hier weiter in der Sendung vorgehen. Aber dieses ActivityPub selber ist erstmal ein Protokoll. Es geht hier jetzt nicht um eine konkrete Anwendung, also so wie ich bei sozialen Medien sagen könnte, irgendwie Facebook ist eine Anwendung und Instagram ist eine Anwendung und Twitter ist eine Anwendung oder LinkedIn ist eine Anwendung. So versteht sich ActivityPub nicht, sondern es soll ja gerade eben um Interoperabilität gehen. Also ein Protokoll, was alle diese Anwendungsfälle abdecken kann. Also wir werden dann sehen, es gibt auf ActivityPub basierende Programme, die so etwas wie Twitter machen können. Das ist dann Mastodon. Oder so etwas wie YouTube, das ist dann PeerTube. Oder so etwas wie Instagram, das ist dann PixelFed. Und all diese Plattformen können da miteinander reden. Dadurch, dass eben dieses gemeinsame Protokoll als Basis ist, heißt das dann, ich könnte auch mit meinem Mastodon-Konto einem PeerTube-Konto folgen. Wenn ich diese Videos irgendwie sehen will, kann das dann in meinem normalen Mastodon-Klienten in irgendeiner Form sehen. Es wird vielleicht nicht exakt dieselbe Benutzererfahrung sein, wie wenn ich den tatsächlichen PeerTube-Client verwenden würde, aber zumindest ist halt diese Interoperabilität gegeben, dass ich dann zum Beispiel auch halt dadurch eine native Möglichkeit habe, als Mastodon-Nutzer auf dem PeerTube-Video einen Kommentar zu hinterlassen, wofür ansonsten halt ein Account von PeerTube notwendig wäre. Genauso wie ich ja auch mit meinem Twitter-Konto nicht einen Kommentar bei YouTube hinterlassen kann. Und ich stelle so im Übrigen gerade fest, dass ich die Plattform, diese Vogelplattform auch konsequent als Twitter bezeichne. Jeder, der behauptet, dass es dort eine Umbenennung gegeben hat, den löschen wir weg, den Kommentar.
Ach ja, am besten, wir sprechen am Ende nochmal so ein bisschen drüber, über die Nutzung von sozialen Medien. Ich habe da ein bisschen einen eigenen Blick drauf. Du hast ein paar
Gedanken.
Naja, ich habe einfach so ein bisschen einen eigenen Blick auf diese Dinge. Aber ja.
Genau. Erstmal sind wir in einer technischen Diskussion. Das machen wir dann alles später, wenn wir dann so ein bisschen schon in die Abendstunden reingehen. ActivityPub, ich habe versucht, in der Vorbereitung rauszufinden, wie alt das Protokoll jetzt eigentlich ist. Und natürlich, man kann sich hier die Spec anschauen, also die Spezifikation. Die ist vom 23. Januar 2018. Aber das heißt natürlich nicht, dass es damit zum ersten Mal in der Welt aufgeschlagen ist, sondern das markiert den Endpunkt dieses Standardisierungsprozesses. Der Standard selber lebt im Übrigen beim W3C, also bei dem World Wide Web Council, also dieselbe Organisation, die auch HTML und so weiter standardisiert hat, die entsprechenden Protokolle, auf denen das Web als solche basiert. Das ist also auch der Laden, wo ich glaube, Tim Berners-Lee noch zumindest so als Vorzeigefigur, wie würde man Fähigkeit im Deutschen sagen, als repräsentative Figur irgendwie auftritt.
Ein Aushängeschild und möglicherweise.
Aushängeschild, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, da gibt es eine ganze Historie dahinter. ActivityPub selber als Protokoll basiert auf einem Datenformat namens ActivityStreams. Ich glaube, auch das hatte ich in der Interoperabilitätsfolge erwähnt, dass ja Protokolle in irgendeiner Form meistens auch Datenformate beinhalten. Wenn ein Protokoll beschreibt, dass irgendwelche Netzwerkpakete oder sowas ausgetauscht werden, dann heißt das natürlich auch, es muss definiert sein, was in den Paketen drin steht. Und das ist dann also eher ein Dateiformat quasi oder ein Datenformat allgemeiner gesagt. Und das ist bei ActivityPub eben diese Activity Streams, wo es halt erstmal einfach darum geht, quasi alle diese verschiedenen Aktionen, die man so in einem sozialen Netzwerk irgendwie machen kann, irgendwie als Datenstruktur zu modellieren auf eine dokumentierte, interoperable Art und Weise. Also, dass man halt zum Beispiel sagt, wie sieht es aus, wenn ein Nutzer einen Post anlegt, was auch immer dann ein Post sein mag. Also, wie gesagt, im Falle von Mastodon ist das dann halt eine Kurznachricht, im Falle von Pixelfed wäre das ein Bild, was geteilt wird, im Falle von PeerTube ein Video. Aber das ist ja grundsätzlich alles erstmal ein Post, also ein Benutzerkonto legt eine neue Nachricht an, die irgendwie vielleicht in die weite Welt rausgeht oder vielleicht, wenn man dann stattdessen sagt, man möchte eine Nachricht an bestimmte Nutzer machen, also eine Direktnachricht, dann wäre das halt an bestimmte Zielnutzer adressiert und nicht einfach an die große, weite Welt. Aber auch dann könnte es ja wiederum halt irgendwie Text enthalten oder Bilder oder Videos oder vielleicht eine Kombination aus allem, irgendwie in ein Bild mit einem Kommentar oder was auch immer. Das ist, was in diesen Activity Streams passiert. Und dann ist es natürlich auch nicht nur ein Post, dann ist es auch sowas wie ein Like, ist dann auch irgendwie eine Aktion, die gemacht werden kann, die dann einen Post referenzieren kann und auf diese Art und Weise alle möglichen Arten von Interaktionen, die zwischen verschiedenen Akteuren und Objekten passieren kann, die halt für so ein soziales Netzwerk relevant sind. Das macht dieses Activity Streams. Und Activity Pub ist dann das Protokoll obendrauf, was dann beschreibt, wie diese ganzen Ereignisse und Objekte zwischen verschiedenen Nutzern und verschiedenen Servern ausgetauscht werden können, auf eine dezentrale, interoperable Art und Weise.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja eigentlich jede dieser, Tätigkeiten, Klicks, Posts, irgendwas, ist ja immer ein Datenbankeintrag, oder?
Also das würde dann letztendlich sein, wie du es abgelegt hast, dass du in irgendeiner Form diese ganzen Sachen dann auch in der Datenbank abspeicherst. Ich wollte jetzt persistieren sagen, das wäre dann der Fachbegriff, also ja, eine persistente Speicherung überführen, also eine dauerhafte. Ja, ich sag mal ganz einfach abspeichern, damit das hier verständlich ist.
Und die hat dann eben Eigenschaften, wie dass sie öffentlich ist oder privat oder abonniert werden kann oder was auch immer.
Und das ist dann im Zweifelsfall die Anwendung, die auf diese Datenbank aufsetzt, beziehungsweise die diese Datenbank im Bauch drin hat.
Ja.
Also auch wenn man irgendwie, man wird ja meistens in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, selbst wenn es öffentliche Nachrichten gibt, dass es auch Direktnachrichten gibt. Das heißt, du kannst nicht einfach die ganze Datenbank öffentlich ins Internet hängen. Dann würde man halt auch im Zweifelsfall alle Privatnachrichten öffentlich sehen können. Das wäre also offenbar keine so gute Strategie, sondern du willst irgendwas davor haben, was eben authentifiziert, ob derjenige, der da jetzt gerade die Anfrage stellt, auch tatsächlich das sehen kann und eventuell dementsprechend aussortiert. Also, dass wenn ich ankomme, dann kriege ich halt meine Nachrichten inklusive meine Direktnachrichten. Und wenn zum Beispiel ein anonymer Nutzer kommt, der gerade nur einfach mal so auf die Webseite guckt von dieser Plattform, dass der dann halt nur die öffentlichen Posts sehen kann.
Ja, okay.
Ich habe dann so überlegt, dieses ActivityPub ist halt eine Sache, über die wollte ich schon mal reden die ganze Zeit. Und wir sehen ja an den letzten zwei Folgen, ich habe da so ein bisschen hingeführt mit der Themenwahl, dass wir halt über Interoperabilität geredet haben, dass wir über Dezentralisierung und Zentralisierung geredet haben. Und ich hatte dann so ein bisschen überlegt in der Vorbereitung dieser Folge oder ein bisschen damit zu tun gehabt, was jetzt eigentlich hier der rote Faden ist, den man irgendwie aufmachen kann. Und mir ist dann aufgefallen, dass das vielleicht eine relativ gute Gelegenheit ist, mal zu diskutieren, wie man eigentlich so ein Protokoll entwirft oder zumindest wie sich irgendwie Design-Einflüsse äußern, wie so Ideen aufeinander aufbauen, wenn es darum geht, solche Netzwerkprotokolle zu entwickeln. Denn als ich mir diese ActivityPub-Spezifikation so angeguckt habe, sind mir da zwei wesentliche Einflüsse aufgefallen. Und über die können wir im Folgenden mal so ein bisschen reden, um mal dann zu sehen, woher dann dieses ActivityPub-Protokoll kommt, warum es sich so verhält, wie es sich verhält und vielleicht auch so eine gewisse Kenntnis darüber zu schaffen, mit dem, die es einem dann als Nutzer ermöglicht, wenn irgendwann sich dieses ActivityPub-Protokoll oder Applikationen wie Mastodon weiterentwickeln, einzuschätzen, warum es da eventuell Probleme gibt oder warum manche Sachen, die so einfach klingen, dann vielleicht im Detail doch ein bisschen schwieriger sind. Also zum Beispiel gibt es so eine riesige Diskussion bei Mastodon, gerade ob man Quote-Tweets zulässt, also oder Quote-Posts, natürlich Tweets wäre es dann halt bei Twitter. Bei Twitter gibt es diese Funktion, dass man also es gibt ja klassischerweise diese Funktion, dass man etwas retweeten kann oder was dann bei Mastodon halt sowas wie Reposting heißt, dass man einen Post von einer anderen Person, von einem anderen Benutzerkonto einfach auf das eigene Konto mit draufpackt. Also es ist halt immer noch, die Urheberschaft ist weiterhin bei der originalen Person und dann steht halt so darüber, ich habe geboostet oder so weiter. Und dementsprechend können das dann meine Follower dann auch sehen in ihren Feeds, in ihrer Applikation, wenn sie da aktualisieren. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit mit so einer Zitierantwort. Also, dass man den ursprünglichen Post als Zitat darstellt und dann darüber irgendwie seinen Kommentar dazu abgibt. Und das war lange schon gefordert, gerade jetzt auch dadurch, dass viele Leute von Twitter zu Mastodon gewechselt sind, nachdem es bei Twitter einen Betreiberwechsel gab, kam dann die Forderung auf, dass doch diese Quote-Posts doch total sinnvoll sind und das ja irgendwie ein sinnvolles Mittel des Diskurses ist, dass ich halt auf solche Sachen antworten kann und diejenigen, die dann meine Antwort sehen können, auch gleichzeitig im Kontext sehen, wer die Sache gemacht hat. Und es ist dann eine große Debatte draus geworden, die auch immer noch am Laufen ist. Darum, ob man das überhaupt ermöglichen soll in Mastodon, weil das bei Twitter oftmals dazu verwendet wurde, dass man nicht mit anderen Leuten redet, sondern nur über sie. Also dass dann zum Beispiel Äußerungen aus einem politischen Lager dann zitiert wurden im entgegengesetzten Lager, beziehungsweise im entgegengesetzt extremen Lager, um sich dann dort über solche Personen abfällig zu äußern. Und das ist dann halt eine Sache, die diese Personen gar nicht mitbekommen, weil das bei diesen Quote-Posts eben nicht vorgesehen ist, dass man dafür eine Benachrichtigung bekommt, so wie das bei Antworten oder Retweets oder Reposts der Fall wäre. Ich habe mir dann mal so ein bisschen durchgelesen, auch was die genauen Designentscheidungen sind, wenn man da sagt, irgendwie man will dieses Quote-Posting irgendwie strukturell reinbringen, wie das dann ins Protokoll reingeht, weil in irgendeiner Form die Personen, die diese Posts schreiben, eine Kontrolle kriegen sollen darüber, ob sie überhaupt Quote-Post machen, ob sie das erlauben und wenn ja, von wem, also vielleicht nur von den eigenen Followern. Und das ist halt so ein bisschen eine merkwürdige Debatte, wenn man aus der Perspektive von Twitter kommen darauf guckt, wo es halt einfach diese ganzen technischen Überlegungen nicht gab. Da gab es halt nur, da war das halt einfach ein Feature von Twitter und fertig. Während bei Mastodon halt die entsprechenden Design-Einflüsse reingehen, dass sehr viel stärker die Autorität der Urheber von solchen Posts gewahrt bleiben soll, wenn es darum geht, zu kontrollieren, was mit diesen Posts später passiert und dass das dann auch dieses entsprechende föderierte Netzwerk von Servern irgendwie respektieren soll, was da vor sich geht. Dass halt, wenn eine Person sagt, mein Post soll nicht zitiert werden dürfen, sondern man soll halt nur antworten dürfen darauf, damit man selber die Antwort mitbekommen kann. Und vielleicht dürfen auch nur bestimmte Leute antworten, die ich hier definiert habe, vielleicht nur aus meinen bestimmten Communities und so weiter, dass das halt auch respektiert werden soll in irgendeiner Form. Das ist eine Sache, auf die bei ActivityPub einen großen Wert gelegt wird und die sich auch in dem Protokolldesign von ActivityPub niederschlägt. Also zum Beispiel ist es ActivityPub so, dass wenn jemand einem folgt, dann ist es eine Sache, die man ablehnen kann. Also man kann sagen zum Beispiel, ich möchte, dass wenn Leute mir folgen wollen, muss ich das erst bestätigen, was zum Beispiel bei Twitter auch nicht möglich war oder auch nicht möglich ist. Ich meine, gut, man könnte dann halt hingehen, die Leute blocken, aber es ist halt nicht so vorgesehen, dass es da so einen Bestätigungsprozess gibt. Der ist bei ActivityPub verfügbar, der ist zwar optional, aber er ist verfügbar. Und auf diese Weise haben die Leute, die Posts schreiben, sehr viel mehr Kontrolle darüber, was dann später unten drunter damit quasi in der Folge im Nachgang damit geschieht.
Okay. Ja.
Aber kommen wir zur tatsächlichen technischen Diskussion zurück.
Ja.
Ich habe jetzt zwei Design-Einflüsse versprochen, die sich in diesem ActivityPub-Protokoll niederschlagen. Der erste Einfluss ist REST. Also wir reden jetzt erst über den REST. REST natürlich ist eine Abkürzung für Representational State Transfer. Also, oh Gott, das habe ich nicht übersetzt im Vorgang. Wie könnte man das übersetzen?
Ich habe ein Problem mit Representational, aber... Es geht um einen Statustransfer, der irgendwie eine Repräsentation darstellt.
Ja, also ein Zustandsübergang. Representational wird mir übersetzt als gegenständlich abbildhaft darstellend. Also ja, Zustandsübergänge, die gegenständlich sind oder abbildlich. Also ich glaube, es geht darum, dass man eine Schnittstelle modelliert als einen Satz von Objekten, deren Zustand ich halt, also mit denen ich Zustandsübergänge machen kann. Sowas wie, ich nehme jetzt eine Änderung vor oder ich lege dieses Objekt an oder ich lösche dieses Objekt. Und das und dieses Protokoll stellt mir halt eine gewisse Menge von Objekten dar, die dann halt auf der Serverseite, also wo diese Objekte dann tatsächlich abgespeichert sind, kann das was ganz anderes sein. Das können ja auch, diese Objekte können ja nur reine Konzepte sein. Aber in dieser Schnittstelle werden die dann quasi gegenständlich. Das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ist, was damit gemeint ist.
Mhm.
Dieses REST im Spezifischen heißt jetzt aber nicht, ist aber nicht nur so ein vages Konzept, sondern ist eine relativ klare Struktur dafür, wie man bestimmte Netzwerkprotokolle gestalten kann. Und zwar auf Basis von HTTP. Das kennen wir ja bereits als Protokoll zum Abruf von Webseiten. Siehe Folge 2, wo wir diesen Prozess auf einer Webseite beschrieben haben. Und das ist natürlich wieder der klassische Rückbezug auf eine unserer meistzitierten Folgen, die Nummer 22, das Web ist nicht das Internet. Dass heutzutage quasi fast alles, was im Internet passiert, irgendwie über HTTP läuft, zumindest in sehr weiten Teilen, weil das halt ist, was die Browser können. Ich werde es nicht die ganze Folge wiederholen, das haben wir in der Folge ausführlich erklärt. Und Dementsprechend gibt es halt sehr viele Programmierschnittstellen heutzutage, Protokolle quasi, die über dieses HTTP ablaufen. Und REST ist so einer der wesentlichen Stile, sage ich jetzt mal, wie diese Protokolle dann gestaltet sind auf diesem Trägermedium HTTP. Es gab so in den frühen 2000ern gab es einen anderen Protokollstil, der nannte sich SOAP, also wie Seife. Ich hätte natürlich jetzt nachgucken können, SOAP ist ein Simple Object Access Protocol, also einfaches Protokoll für Zugriff auf Objekte. Ja, die gängigste Kombination ist SOAP über HTTP. Also ja, das lief auch über HTTP oder läuft auch über HTTP, wo es noch verwendet wird. Aber REST hat sich doch mehr durchgesetzt. Ich glaube auch deswegen, weil sich das mit heutigen browserbasierten Anwendungen einfacher macht. Und eine wesentliche Beobachtung, die zu der Gestaltung von REST beigetragen hat, ist die Beobachtung, dass es in HTTP verschiedene Arten von Aktionen gibt, die man mit HTTP-Anfragen machen kann. Also wenn ich dieses Beispiel Aufruf einer Webseite mir angucke, dann verwende ich dort die Aktion GET, also abholen. Also ich gehe zum Webserver hin und weiß halt meine URL, die ich aufrufen möchte, und dann sage ich halt GET diese URL. Also meinetwegen, wenn ich jetzt halt irgendwie den Wikipedia-Artikel zu Deutschland haben möchte, dann gehe ich halt verbinde ich mich zum Server de-wikipedia.org und sage dann dort GET und dann den Pfad in der URL, also /wiki/Deutschland. Und dann kommt dann da so ein HTML-Dokument raus. Und dann kann ich dann da sehen, da sind irgendwelche Bilder und CSS-Style-Sheets und sowas referenziert und JavaScript-Programmschnipsel und sowas. Und dann gehe ich halt wieder zum Webserver hin und sage wieder GET und eben diese URLs, um dann diese entsprechenden Dateien nachzuholen. Das ist also ja wahrscheinlich zahlenmäßig mit weitem Abstand irgendwie das häufigste HTTP-Verb. Mhm. Es gibt noch andere HTTP-Verben. Zum Beispiel gibt es das Verb post, also ja abschicken, also quasi in die Post geben. Das ist in HTML selber schon maßgeblich definiert worden für Formulare. Das kennt man ja klassischerweise auch schon aus dem ganz frühen Internet. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass das dann so die erste Form von Interaktivität war auf Webseiten, dass man da so ein Formular ausfüllen konnte, dass man da so ein paar Textfelder oder wie machen konnte und vielleicht irgendwie auch noch eine Datei hochladen oder was auch immer und konnte dann da auf Abschicken klicken und dann sind irgendwelche Dinge passiert auf dem Webserver und dann kommt eine neue Webseite zurück. Das ist dann, was dieses Post macht. Also, dass man halt nicht nur sagt, ich will jetzt irgendwie, also ich gehe trotzdem zum Webserver hin und sage halt dieses Verb und ich sage eine URL, aber zusätzlich kann ich jetzt noch irgendwelche Daten mitgeben. Also in dem Fall halt, was immer ich in das Formular eingetragen habe, wird dann vom Browser halt einfach mitgeschickt als Inhalt der Anfrage.
Mhm. Ja.
Und das sind halt so, GET und POST sind halt die zwei Verben, die so aus HTML kommen. Dann wurden noch ganz viele andere Verben hinzugefügt im Laufe der Zeit, nämlich zum Beispiel PUT, PATCH und DELETE sind ein paar wesentliche Verben. Ich glaube, das kommt aus dem Kontext von WebDAV, wo HTTP mal erweitert wurde zu so einem ganzen Dateiübertragungs- und Verwaltungsprotokoll. Ich glaube, auch das hat nochmal kurz angerissen in der Folge 22. Und da haben wir dann halt sowas wie zum Beispiel PUT heißt, unter diese URL will ich jetzt was ablegen. Also was auch immer das dann heißt, was immer der Server mit dieser Frage machen will, zusammen mit WebDAV war da halt gedacht, dass man dann wie eine Datei ablegt. Patch wäre, dass man eine Datei ändert, also dass man ja quasi einen Flicken darauf setzt. Das ist das englische Wort Patch. Und auf diese Art und Weise ein Objekt ändert, ohne dass man es nochmal komplett neu übertragen muss. Also wenn ich auf ein bestehendes Objekt einen PUT machen würde, würde ich es halt komplett überschreiben. Mhm. Das wäre halt so normalerweise die Semantik. Patch wäre nur, dass ich nur sage, zum Beispiel hier in dieser Textdatei, ich will nur Zeile 14 ersetzen durch den folgenden Text. Also man kennt ja vielleicht aus dem juristischen Bereich diese Änderungsgesetze, wann immer wie der Bundestag irgendwelche Gesetze ändert. Ist es dann so ein Änderungsgesetz, wo drin steht, irgendwie in Paragraph 87 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort und durch oder ersetzt und so weiter. Und dann, das kann man sich vielleicht als so einen Patch-Request vorstellen.
Was ja jetzt ein Ende hat übrigens, aber ja, okay.
Ach so?
Es gibt einen Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium, dass jetzt Synopsen für Gesetze verpflichtend werden.
Ach so?
Rate, welcher Gesetzesvorschlag keine Synopse hat.
Dieserjenige welche?
Genau.
Sehr gut. Also Schlüsseltechnologie bleibt dran. Vielleicht werden wir irgendwann mal darüber berichten, dass wie Gesetzestexte auch technologisch irgendwie umgesetzt werden können. Ich meine, das ist ja so die Fantasie, die manche Techniker haben, dass man einfach sagen kann, Code is Law und dann gucken die ganzen Juristen alle ganz hilflos drauf und sagen, ja, das Programm funktioniert halt so und dann sagen die Juristen, ja, kann man halt nichts machen. Bis jetzt haben sich die Juristen da noch nicht ergeben, wir bleiben dran.
Mhm.
Genau, dann gibt es aber noch Delete. Das hat man manchmal auch im Gesetzeskontext, dass man einfach mal sagen soll, dieses Gesetz hier muss endlich mal weg. Nee, bei HTTP-Verben heißt es halt auch genau das, wiederum das Verb wenden wir auf eine URL an und dann würde das halt dem Webserver sagen, in dieser Anfrage geht es darum, dass was auch immer das für ein Objekt ist, jetzt mal weggehört und auf den Müllhaufen der Geschichte und so weiter und so fort. Das ist, was Delete macht. Es gibt dann noch ganz viele andere Verben, aber das sind so Get, Post, Put, Patch, Delete sind so die wesentlichen, um die es hier gehen soll, anhand dessen wir unser Thema illustrieren können. Und wir sehen ja jetzt quasi, wenn wir zu dieser Idee REST zurückgehen, also sagen, wir stellen ein Protokoll dar als eine Beschreibung dessen, wie wir bestimmte Objekte verändern können, dann ist das ja genau das, was wir hier vor uns haben. Wir haben also diese URLs, mit denen wir dann, wenn wir die passend bauen, bestimmte Objekte referenzieren können. Und wir haben diese Verben, mit denen wir beschreiben können, was wir jetzt, wie wir jetzt diesen Objekten irgendwie an den Kragen wollen. Und dementsprechend würden wir also unsere ganze API darauf modellieren. So als vielleicht greifbare Beispiele habe ich hier so, man könnte sich ja vorstellen, ich bin in einem Webshop und ich bin hier derjenige, der den Shop betreibt und der jetzt gerade das Inventar bearbeiten möchte und zum Beispiel hier da drüben das Produkt mit der Nummer 23 würde ich jetzt gerne bearbeiten. Dann könnte ich ja dann zum Beispiel sagen, ja, wie können wir das Produkt 23 identifizieren als URL-Pfad? Und ja klar, einfach irgendwie Schrägstrich Products Schrägstrich 23 und dann ist das halt eine URL beziehungsweise ein URL-Pfad auf unserer Webseite, der dieses Produkt identifiziert. Und dann könnte ich da so eine Anfrage mit Patchen schicken und dann irgendwie als Teil der Anfrage halt meine Änderungen angeben, die ich an dem Produkt machen möchte. Vielleicht möchte ich mir einen neuen Preis einfüllen oder den Titel ändern oder ein tolles neues Bild dazu packen oder sowas. Das könnte man dann alles machen. Oder zum Beispiel könnte ich in einem Blog unterwegs sein und ich habe dort einen tollen Post geschrieben unter dem Namen Hello World und würde jetzt gerne die Kommentare sehen. Und dann könnte ich zum Beispiel ja sagen, da sehen wir ja so ein bisschen, wie sich das mit den URL-Faden abspielt, dass diese URL-Pfade ja so eine Pfadstruktur, also so eine Ordnerstruktur darstellen. Und hier können wir das ja quasi sehen. Wir haben den Post mit einem bestimmten Namen und darunter haben wir die Kommentare, also die sind dem zugeordnet. Dementsprechend könnte halt zum Beispiel ein Pfad sein, den wir da verwenden, sowas wie, ich habe jetzt hier /articles geschrieben, also Schrägstrich Articles, kann auch Schrägstrich Post sein, was auch immer, muss sich halt der Designer des Protokolls halt ausdenken, welche Namen er da verwenden will. Zum Beispiel hier Schrägstrich Articles, Schrägstrich Hello World, wie der Titel des Posts halt, Schrägstrich Comments. Und das wäre dann eben die URL, die dann dieses Objekt beschreibt, die Liste von Kommentaren an diesem Post dran, an diesem Artikel. Und dann könnte ich darauf halt Get machen, um das zu kriegen. Oder ich könnte da vielleicht Post machen, wenn ich einen Kommentar anfügen möchte und so weiter und so fort.
Okay.
Das ist so diese Grundstruktur von REST. Ich werde es jetzt mal dabei belassen. Es gibt Leute, die dann ganze dicke Bücher schreiben darüber, nur wie man REST-Protokolle richtig macht. Da gibt es dann noch ganz andere Konzepte. Da gab es mal diese Konzepte, dass man die Struktur der API aus der API selber heraus sehen kann. Also, dass es so ein bisschen selbstdokumentierend ist, was, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer, wenn ich selber solche APIs entwerfe, und das ist auch so derselbe Stil von APIs, die ich irgendwie auf Arbeit baue, wenn ich halt für eine neue Komponente irgendwie eine Schnittstelle anbieten muss, die andere Komponenten oder vielleicht auch die Kunden verwenden können, dann ist das grundsätzlich der Stil, mit dem ich arbeite, weil sich das natürlich wieder in unsere ganze Struktur einfügt. Ich verweise auf das alles, was in der Folge 22 gesagt wurde. Ne? Wenn du schon eine Infrastruktur hast, um HTTP-Schnittstellen anzubieten, dann ist es halt immer die einfachste Entscheidung, die nächste Schnittstelle auch wieder mit HTTP zu machen und dann ist es so ein selbstverstärkender Zyklus. Und dieser REST-Stil ist ja doch der, den ich verwende, aber dieses mit dem Selbstdokumentieren, das mache ich meistens nicht, weil das dann mehr Programmieraufwand bedeuten würde und ich halt oftmals keine Zeit habe dafür, sondern dann gibt es halt eine Dokumentation, die halt als Teil von der Plattformdokumentation ist, wo drin steht, welche Pfade gibt es und welche Verben kann man da verwenden und was heißt das dann alles und welche Antworten kann man da erwarten und welche Anfragen muss man hinschicken und so weiter und so fort.
Okay.
Das war jetzt also der erste Einfluss, den ich bei ActivityPub sehe, als Design-Einfluss. Der zweite Einfluss ist heute schon erwähnt worden, nämlich E-Mail. E-Mail ist ja so ein bisschen archaisch, so im Vergleich zu vielen anderen Technologien, mit denen wir so im Web zu tun haben heutzutage oder im Internet mal als Allgemeines. E-Mail wurde entworfen in einer Zeit, als die meisten Verknüpfungen im Internet noch nicht mal durchgehend verfügbar waren. Und deswegen funktioniert es halt auch so wirklich wie so eine elektronische Post. Von der Post kennt man das ja, dass man irgendwie einen Brief in den Briefkasten wirft und dann passiert erstmal ein paar Stunden lang nichts, bis dann irgendwann die Leerungszeit von diesem Briefkasten erreicht ist und ein Mitarbeiter von der Post vorfährt und da den Kasten unten aufmacht und die ganzen Briefe in den Postsack entleert und so weiter. Und dann geht das dann halt. Dann geht es dann halt weiter zum Verteilzentrum und dann irgendwann fährt dann der große LKW vom Verteilzentrum zu dem nächsten Verteilzentrum oder vielleicht zu einem Flughafen oder was auch immer. Und E-Mail war mal relativ ähnlich vorgesehen oder beziehungsweise wurde eine ja gar nicht so zu vernachlässigende Zeit lang so getrieben, so ungefähr bis in die 90er Jahre hinein. Aber die Grundidee ist ja dort eben, dass Mails nicht sofort an den Empfänger zugestellt werden. Auch das wäre im Internet schwierig, weil das moderne Internet hat ja nicht Verbindungen zwischen absolut allen Geräten alle, zu allen Zeiten. Zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail auf meinem Telefon empfangen wollen würde, die du losschickst, könnte es ja sein, dass du gerade das losschickst, während gerade mein Handy aus ist oder vielleicht in einem Funkloch und so weiter.
Ja.
Das sind ja durchaus Gründe, dass so eine sofortige Zustellung nicht funktionieren würde. Und selbst wenn, wüsste ich ja im Zweifelsfall nicht, an welche IP-Adresse ich das schicken soll. Wenn du mich erreichen willst, wüsstest du nicht, was meine IP-Adresse ist. Das müsstest du erstmal rausbekommen. Mhm. Und deswegen geht das durch eine im Zweifelsfall Kette von Mail-Servern durch. Also gut, wenn wir jetzt E-Mails schreiben und wir sind beide auf demselben Mail-Server, dann ist das natürlich nur ein Sprung zwischendurch. Weil der E-Mail-Versor, ja, quasi wie halt, wenn ich einen Brief schicke und im Briefzentrum guckt man drauf und sieht, ach so, das ist nur innerhalb derselben Stadt, wir sind fertig mit dieser Ebene der Zustellung. Wir können jetzt direkt in die Endzustellung übergehen. Sowas kann natürlich passieren, aber im Allgemeinen würde ich das halt erstmal, die E-Mail, die abgeschickt wird, bei meinem E-Mail-Server ablegen. Und der E-Mail-Server würde dann halt rausbekommen, wann dann halt die opportune Zeit ist, das Ding irgendwie weiterzuleiten. Mhm. Und früher war es dann halt tatsächlich so, ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwann beschrieben, dass wir hatten doch irgendwann mal die erste E-Mail, die versendet wurde.
Oh, das keine Ahnung. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir da mal darüber gesprochen haben.
Die erste
haben.
E-Mail, die in Deutschland verschickt wurde. Mhm. Wo noch die E-Mail-Adressen noch @Germany am Ende hatten.
Ah, okay.
Und so weiter.
Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass E-Mail auch aus einer Zeit stammt, wo wir im Wesentlichen bei Internet noch über eine Einwahlverbindung übers Telefonnetz gesprochen haben, oder?
Ja.
Also das kommt ja noch dazu. Du kannst ja nicht einfach dass alle Teilnehmer mit Einwahlverbindungen arbeiten, lässt es natürlich am Ende nicht zu, eine Ad-Hoc-Nachricht zu senden, weil du halt nicht weißt, ob der andere gerade online ist und ob der nicht gerade irgendwas anderes mit seiner Einwahlverbindung macht, die natürlich auch nicht besonders schnell ist.
Ja. Ich habe übrigens gerade in dem Moment nachgeguckt, wo du geredet hast, es war auch die Folge 22, wo wir diese erste E-Mail nach Deutschland beschrieben haben, die dann auch einen Tag, nachdem sie abgeschickt wurde, auch tatsächlich angekommen ist. Weil diese Verbindung zwischen USA und Deutschland bestand da halt zu dem Zeitpunkt halt nur eine Stunde am Tag oder so, weil das halt so eine Einwahlverbindung war, die halt über das Telefonnetz abgewickelt wurde. Damals gab es noch keine Unterseekabel, wie man es heute kennt vom Internet. Dementsprechend war das halt über das normale Telefonnetz mit Einwahlen abgewickelt und da haben sich dann halt die Mail-Server bzw. die Server allgemein dann halt irgendwie einmal pro Tag verbunden miteinander und dann wurde halt alles ausgetauscht, was so eine Warteschlange war auf dem Mail-Server. Dann wurde halt da mal alles durchgeblasen, was in die entsprechende Richtung gehört. Quasi so wie das Frachtflugzeug bei der Post halt. Und ja, dieses Konzept, dass man auf der Absenderseite so eine Outbox hat, also so ein quasi halt so wie den Postbriefkasten, den ich hier irgendwie in meiner Wohnsiedlung stehen habe, wo ich halt meine abzuschickenden Briefe reingeben kann und dann werden die irgendwann mal abgeholt und weitergeschickt. Und auf der anderen Seite habe ich so eine Inbox, also den Hausbriefkasten, wo dann der Empfänger seine ihm persönlich zuzustellende Nachrichten erhält. Dieses Konzept ist ja in E-Mail dann ganz genauso modelliert. Das ist, ja, ich meine, die Inbox, die kennt man auch als solche, die wird ja auch in dem Mail-Programm entsprechend dargestellt. Also das ist ja auch oftmals ein Ordner, der einfach wirklich Inbox heißt oder beziehungsweise im Deutschen halt Posteingang. Mhm. Und diese Outbox, der Posteingang, der Postausgang, ist dann einmal auf der Ebene vom E-Mail-Programm und dann ist der auch noch einmal auf der Ebene vom E-Mail-Server. Das ist dann natürlich der Teil, den man als Endnutzer nicht mehr sieht. Das ist dann halt aus meiner Sicht halt abgeschickt. Genauso wie ich ja auch, wenn ich einen Brief hier in den Postbrieftasten tue, sehe ich auch nicht, wo er danach langläuft. Außer wenn ich diese modernen QR-Code-Briefmarken von der Post verwende. Aber das ist eine andere Sache.
Okay, ja.
Genau. das ist ein Einfluss, der bei ActivityPub auch Einzug gehalten hat. Also werden Sie in Inboxen, Outboxen gibt es ja auch. Wir sehen aber natürlich auch, das ist eine strukturell etwas andere Sache. Denn E-Mail ist ja grundsätzlich Unicast. Ne, wir haben das mal auch mal ganz am Anfang irgendwo besprochen. Ich glaube, bei der Netzwerkschichtenmodell Folge 5. Dass im Internet quasi alles in irgendeiner Form Unicast ist. Also es geht an eine bestimmte Zieladresse. Oder ich meine, bei E-Mail ist es halt so, da kann man noch verschiedene Empfänger angeben, aber man hat eine bestimmte Liste von Empfängern, an die es dann halt geschickt wird. Und wenn da halt mehrere Empfänger stehen, heißt es halt quasi, es wird in meiner Outbox dann in entsprechend viele Kopien geteilt, die dann jeweils quasi noch den Zustellumschlag erhalten. Also da steht dann zwar trotzdem drin, der Empfänger kann das dann zweifelsfrei sehen, an wen noch alles Kopien gegangen sind, wenn das nicht Blindkopien sind. Aber die werden noch mal quasi in einen Außenumschlag eingepackt, wo dann halt steht, welcher einzelne konkrete Empfänger das dann ist, an den es gehen soll. Und wenn ich an 5 Personen adressiere, dann werden halt 5 solche Außenumschläge mit identischen Kopien der E-Mail zugestellt.
Okay.
Und soziale Medien hingegen können natürlich auch Broadcast sein. Also wenn ich so etwas wie halt einen Tweet oder einen Blogpost habe, das sind Sachen, die global sichtbar sind, die gehen erstmal grundsätzlich an alle, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich eine Sache, die E-Mail so ohne weiteres nicht abbilden kann. Also es kann noch nicht einfach damit getan sein, zu sagen, wir bauen hier einfach auf E-Mail auf. Mal ganz abgesehen davon, dass irgendwie auf E-Mail aufbauen auch irgendwie sehr viele technische Konsequenzen hat, wie das halt so ist, wenn man auf einer 50 Jahre alten Technologie aufbaut. Mhm. Dementsprechend ActivityPub, sehr viel moderner, baut auf einer 35 Jahre alten Technologie namens HTTP auf.
Sehr gut, ja.
Genau, heute bringe ich alle gegen mich auf. Nee. Bei ActivityPub haben wir so eine REST-API-Schnittstelle, wie wir dann auch gleich sehen, wenn wie sich das genau äußert. Aber wir haben auch die Objekte, die damit modelliert werden, abgesehen davon, dass wir gerade schon so ein bisschen Objekte beschrieben haben, aber die wesentlichen Objekte, die halt in der URL drin stecken, sind diese Inboxen und Outboxen, die dann halt in dem Protokoll modelliert werden. Und damit kann man sich dann so klar machen, wie bestimmte Abläufe dann in diesem Protokoll dargestellt werden können. Denn wie gesagt, das war natürlich irgendwie der Anreiz, irgendwie mit diesem Protokoll alle möglichen Formen von sozialen Medien abzudecken. Das kommt so aus den, dieses Activity Streams war so aus den frühen 2010ern. Und ActivityPub, wie gesagt, dann halt 2016 bis 2018 in der Entwicklung. Also das war schon eine Zeit, wo wir schon einen Großteil dieses Spektrums von Interaktionen in Social Media irgendwie gesehen hatten. Also wir haben halt schon mal sowas gesehen wie eine Nachricht, die in die ganze Welt geht oder eine Direktnachricht oder Kommentare oder Likes und was nicht alles und Quote-Tweets. Das hat man alles schon mal gehabt. Es ist ja jetzt auch so, wenn wir heutzutage uns neue soziale Medien angucken, ich meine, irgendwann in den Mitte der 2010ern ist da mal Snapchat aufgekommen. Das hatte dann halt diese Videos, die nur eine gewisse Zeit verfügbar sind, bevor sie wieder weg verschwinden. Das war dann der Charme des Ganzen. Oder es gab dann Vine, was halt das Kurzvideoformat war, also dass man dort halt Videos hochladen konnte, wie bei YouTube, aber nur 6 Sekunden lang. Und natürlich der große Name als eine Sache, die jetzt erst relativ neu entstanden ist, ist halt TikTok, was dann grundsätzlich aber halt auch quasi ist, ich lade halt Videos hoch, in dem Fall halt kleine Videos und Hochkant, also kurze Videos und Hochkant. Und dann kann man da halt auch wieder das dann halt da halt irgendwelchen Konten irgendwie folgen oder sowas und kriegt dann halt Vorschläge von der Plattform. Also man kann irgendwie sich so einen Feed anzeigen lassen, also so eine Liste von vorgeschlagenen Inhalten, basierend darauf, was die Leute, denen ich folgen, gepostet haben oder was halt die Plattform denkt, was für mich gut ist oder für was für auch Ziele dieser Algorithmus verfolgen mag. Aber das sind ja alles strukturell Sachen, die jetzt nicht so anders sind, wie das, was Facebook vor 10 Jahren schon gemacht hat. Bei Facebook war es halt auch im Prinzip so, ich habe halt irgendwelche Sachen gepostet und dann haben halt die Leute, die mir folgen, das halt vielleicht gesehen oder nicht. Oder die haben irgendwelchen ganz anderen Kram gesehen. Aber diese Struktur war grundsätzlich schon klar. Daran können wir uns also klar machen, wie dieses ActivityPub mit Inboxen und Outboxen umgeht. So hier, ich habe natürlich mal wieder Alice und Bob rausgeholt. In der ActivityPub-Spezifikation selber waren sie kreativ und haben sie dann irgendwie, ich glaube, Alice heißt dort Alyssa. Und Bob war irgendein anderer Name mit B. Also man hat sich schon an diese ABC-Tradition gehalten, aber hat da leicht andere Namen gewählt. Was ist denn hier der Name mit B? Das ist Ben. Sehr gut.
Okay.
Also wir sehen, die Geschlechterparität ist genauso sichergestellt, nur dann hat man mal andere Namen gewählt. Ich bleibe hier trotzdem der Bekanntheit halber mal bei Alice und Bob. Wenn zum Beispiel Alice jetzt eine Direktnachricht an Bob schicken möchte, also sowas wie zum Beispiel der Anwendungsfall WhatsApp, würde ich jetzt mal sagen, als Bezugspunkt gerade in Deutschland, wo ja nun WhatsApp irgendwie der Platzhirsch ist, aus Netzwerkeffektsgründen, läuft das so ab, dass Alice in ihre eigene Outbox reinpostet, also mit dieser Post-Interaktion, die wir vom REST gelernt haben. Quasi, wir schicken ein Formular ab, wo unser neuer Post drin ist. Ja, das kann natürlich in der App beliebig dargestellt sein, aber das ist ja diese entsprechende HTTP-Aktion. Und das heißt also, der Server kriegt erstmal dieses Objekt in die Hand, ne, dieses Objekt, was nach Activity Streams formatiert ist, was dann halt so ein Post ist, wo dann halt steht, Empfänger ist Bob und hier ist der Inhalt, irgendwelcher schöner Text oder vielleicht ein Bild oder was auch immer. Und dementsprechend kann dann der Server sehen, dass es halt an Bob adressiert, also soll man das ihm zustellen und dann läuft es halt einfach genauso wie bei E-Mail. Dann findet eine Weiterleitung statt in die Inbox von Bob. Eventuell müsste dafür der Server mit dem Server reden, wo Bob seinen Account hat und diesen Post weiterreichen, beziehungsweise diese Interaktion, also dass dieser Post, diese Interaktion, dass der Post angelegt wurde, Aktivität heißt es bei ActivityPub, wie der Name schon sagt. Also diese Aktivität, Anlegen eines Posts, wird dann als Nachricht weitergereicht an den Zielserver, dort in Bobs Inbox abgelegt oder wie auch immer diese Speicherung stattfindet. Das ist ja, wie gesagt, alles, das ist ja nur, wie das Protokoll das beschreibt. Der Server kann das dann noch ganz anders strukturieren, je nachdem, wie ihm halt gerade ist. Und wenn dann Bob irgendwann hinkommt, möchte jetzt wissen, was irgendwie so in der Welt alles passiert ist in den letzten 30 Sekunden, seit er das letzte Mal auf Refresh gedrückt hat, dann macht er so eine GET-Anfrage auf seine eigene Inbox und dementsprechend sieht dann sein Server, du bist ja hier authentifiziert, du bist tatsächlich Bob, du darfst hier auf diese Inbox zugreifen. Also zeigen wir dir mal, was so in der Welt Interessantes passiert ist in den letzten 30 Sekunden.
Okay, ja.
Also soweit erstmal genauso wie E-Mail, nur halt mit etwas anderen Datenstrukturen in den auf dem Zustellungsweg. Wenn wir jetzt eine öffentliche Nachricht haben wollen, dann würde Alice auch in ihre Outbox posten, aber da würde dann als Empfänger so ein spezieller Wert stehen, der heißt alle. Also alle dürfen das sehen. Das kann dann Alice-Server so mitbekommen. Das heißt natürlich, es findet keine Zustellung in dem Moment statt, weil wie soll man dann alle schicken? Das haben wir gerade gesagt. Das Internet kann nicht so richtig gut mit Broadcast umgehen.
Ja.
Das hätte einige offensichtliche Probleme, wenn man dann alle Teilnehmer des Internets ein Paket schicken könnte, als einzelne Teilnehmer des Netzwerks. Deswegen geht das nicht. Und stattdessen verbleibt das dann auf Alice's Server. Da wird halt gepflegt, welche Sachen so in der Outbox abgelegt wurden, die halt öffentlich zugreifbar sind und dementsprechend vorgehalten werden sollen. Vielleicht hat ja auch der Server eine bestimmte Logik, wie Sachen vorgehalten werden. Ich hatte gerade Snapchat erwähnt, wo Posts nur für eine bestimmte Zeit sichtbar sind. Vielleicht ist das ja bei Alice's Server ganz genauso, dass dort vielleicht die Posts nur für einen Tag vorgehalten werden. Auf jeden Fall, was auch immer die Vorhaltezeit ist, solange bleibt das in dieser Outbox einfach rumliegen. Wenn Bob jetzt wissen möchte, was eigentlich Alice so macht, also wenn Bob einfach auf Alices öffentliches Profil geht auf dem Server, bedeutet das, dass er aus ihrer Outbox abruft und wiederum findet eine Authentifizierung statt oder vielleicht ist er auch gar nicht authentifiziert, kommt einfach als öffentlicher Zuschauer irgendwie ohne Anmeldung bei dem Server an und dementsprechend wird dann dieses Abrufen aus der Outbox dazu führen, dass eben nur die entsprechend autorisierten Nachrichten angezeigt werden, also eben genau die Nachrichten, die diesen speziellen Empfänger alle haben. Und dass es dann wie eine öffentliche Nachricht modelliert wird, wenn so etwas wie Following unterstützt wird, also dass man die Post von einer anderen Person abonnieren kann oder von einem anderen Benutzerkonto, dann würde das dazu führen, dass wenn wann immer Alice eine Nachricht abschickt, die an dieses All adressiert ist, außerdem eine Kopie an die Inboxen von den entsprechenden Followern geschickt wird.
Mhm.
Und daraus sehen wir dann auch sofort eine technische Konsequenz. Dementsprechend muss diese Verwaltung der Followerliste zentralisiert sein bei Alice Benutzerkonto. Also Alice Server muss wissen, wer alles folgt, auch wenn das Bob ist, der auf einem völlig anderen Server ist. Oder Carol oder Dave oder wie auch immer die ganzen Namen in unserem Protokoll heißen. Also selbst wenn das jetzt vier verschiedene Server sind, wo Alice, Bob, Carol und Dave rumschwirren, ist trotzdem Alices Server dafür zuständig, diese Liste von Followern zu pflegen. Und daraus folgt dann auch zum Beispiel, was ich vorhin beschrieben hatte, dass es in ActivityPub möglich ist, dass man selber Follower ablehnen kann, wenn man natürlich auf den eigenen Server Zugriff hat. Man kann sich halt entscheiden, einen Server zu verwenden, der das halt zulässt, dass man Follower ablehnt, weil das Folgen darin besteht, dass zum Beispiel, wenn Bob Alice folgen möchte, Bob eine Follow-Aktivität in die Inbox von Alice reinschiebt. Und dann kann dann halt Alices Server was auch immer damit machen. Vielleicht hat Alice das halt eingestellt, dass es einfach okay ist, dann ist es halt einfach so und das wird so eingetragen in der Datenbank. Oder es ist dann eine Sache, die Alice vorgelegt wird in ihrer App, wo sie dann auf Ja oder Nein klicken kann und sich dann wie das Profil von Bob angucken kann, um dann zu sehen, ob der irgendwie ein Gooder ist oder nicht.
Okay, ja. Ich wundere mich jetzt immer, dass da, also werden da tatsächlich in den Inboxen Kopien erstellt oder werden in den Inboxen Verweise auf Posts erstellt oder
das
sonstige
ist
Dinge?
Ich glaube, das ist eine Frage, die den Implementoren überlassen ist. Also wer immer diese Server-Software schreibt, hat da, glaube ich, eine Wahlfreiheit.
Okay.
Die Objekte selber, also diese Posts oder sowas, haben URLs, über die sie abgerufen werden können. Also kann ich mir auch vorstellen, dass, also zumindest formal, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe die Spec nicht Wort für Wort gelesen, das könnte man nochmal nachprüfen, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass der empfangende Server sich entscheiden könnte, diesen Post nicht selber zu speichern. Aber das ist natürlich wiederum ein Trade-off, also damit spart man sich halt diesen Speicherplatz.
Genau.
Aber auf der anderen Seite heißt es halt auch, man ist davon abhängig, wenn jetzt Bob die ganzen Posts sehen will, dass in dem Moment Alice's Server verfügbar ist, um diese dann auch bereitzustellen in dem Moment.
Ja, und man könnte natürlich auch an dem ursprünglichen Post rumspielen und niemand könnte es mehr bemerken, also potenziell.
Ja. Also okay. Prüfsummen oder sowas, um die Integrität sicherzustellen, hatte ich zumindest in dem, was ich gelesen hatte, nicht gesehen.
Mhm. Okay, aber es ist natürlich eine interessante Sache, ne? Weil wenn man so ein Broadcast halt macht, im Wesentlichen also, das ist keine Ahnung, an den Posteingang jeder teilnehmenden Person schickt, da jedes Mal extra Kopien zu erstellen, ist natürlich schon äußerst redundant.
Naja, das ist aber E-Mail-Servern tatsächlich auch nicht unüblich. Also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass Exchange das wohl macht oder zumindest hat es das vor 10 Jahren gemacht, weil da gab es mal so einen Vorfall in unserer Firma, dass irgendjemand eine E-Mail geschickt hat, und hat an so eine Mailingliste geschickt, so eine interne Verteilerliste in der Firma, die irgendwie quasi fast alle enthielt, also irgendwie 98.000 Benutzerkonten oder so.
Okay, ja.
Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal in so einem größeren Unternehmen gearbeitet hast. Wenn sowas passiert, wird es dann irgendwie eine Person geben, die auf die Antwort und sagt, warum bin ich auf dieser Liste, bitte nehmt mich runter. Und dann wird es auch 100 Personen geben, die das machen. Und es wird davon einen gewissen Anteil, sagen wir mal die Hälfte geben, die aus Versehen auf an alle Antworten klickt. Und dann kannst du dir vorstellen, dass eine Lawine losgeht.
Eine E-Mail-Bombe.
Ja, genau, ne? Also halt und es war wohl bei Exchange so, das ist das, was mir kolportiert wurde. Ne? Ich bin jetzt kein Exchange-Entwickler, also Exchange, der E-Mail-Server von Microsoft. Ich bin jetzt nicht Entwickler von dieser Software, kann da nicht reingucken, bin auch kein Administrator oder sowas. Eventuell kann das einer unserer Zuhörer korroborieren. Dass Exchange aus bestimmten Performance-Gründen heraus eben explizite Kopien anlegt, damit dann danach jeder Posteingang von jeder einzelnen Person komplett isoliert betrachtet werden kann. Das ist ja auch eine Überlegung, wenn man Parallelisierung machen möchte, dass man diese ganzen Posteingänge schön separat getrennt hält, damit wenn der Nutzer darin rumfuhrwerkt und irgendwie E-Mails hin und her sortiert, dass es dann nicht noch eine Synchronisierung stattfinden muss mit irgendwelchen anderen Benutzerkonten. Also wir hatten ja schon mal verteilte Systeme so angerissen und so ein grundsätzliches Problem mit verteilten Systemen ist eben, wenn man mehrere Seiten hat, die Daten gleichzeitig bearbeiten wollen oder solche Datenstrukturen wie zum Beispiel so eine Liste von E-Mails in dem Fall, dann muss man halt aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ich glaube auch, das haben wir für eine der kommenden Folgen vorgesehen, dass wir über Nebenläufigkeit reden. Also über diese ganze Problematik von, wie stellen wir sicher, dass mehrere Prozesse, die gleichzeitig an denselben Sachen arbeiten, sich nicht in die Quere kommen auf diese Art und Weise. Deswegen war das dann wohl isoliert worden. Und naja, wie gesagt, die erste E-Mail wurde dann halt 98.000 Mal kopiert und dann haben vielleicht 50 von den Empfängern irgendwie aus Versehen an alle Antworten geklickt, um sich zu beschweren, dass sie gerne von dieser Verteilerliste runter möchten. Und dann können wir uns dann überlegen, wenn das meinetwegen 50 waren, mal, ich sag jetzt mal 100.000. Ich habe mir diese Zahl 98.000 im Hinterkopf, aber ich weiß auch nicht, wo die Zahl herkommt. Eventuell habe ich die damals im UI gesehen. Dann haben wir schon 5 Millionen E-Mails, die da durchgeschaufelt werden. Also auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, dass einen halben Tag lang in der ganzen Firma keine E-Mail mehr ging, weil der Exchange zu beschäftigt damit war, diese ganzen Mails durch die Gegend zu kopieren und zu schaufeln. Und die Konsequenz war dann davon, dass man jetzt als normaler Mitarbeiter nicht an mehr als 1.000 Leute gleichzeitig eine E-Mail schicken kann. Für mehr muss man so eine spezielle Berechtigung haben.
Okay, ja.
Genau, das ist eine Sache, die mir mal vorgefallen ist. Also ja, wir sehen, Broadcast ist ein Problem. Wie schon vorhin erwähnt. Das
kann zu einem Problem werden, ja.
Ja, genau, dieser Beschreibung dessen, wie ActivityPub funktioniert, was ich jetzt gerade hatte, haben wir eben diesen Resteinfluss wieder gesehen. Also wir haben hier in dem Fall, wie gesagt, die Objekte sind unsere Inbox und Outbox im Wesentlichen. Es gibt dann noch so ein paar andere Objekte, aber für den Zweck dieser einfachen Sicht ganz von weit oben soll uns das als Beschreibung reichen. Und wir sehen zum Beispiel, die Inbox erlaubt eben Get-Interaktionen durch den Inhaber und Post durch andere Server. Und die Outbox ermöglicht Post durch den Inhaber und Get durch alle. Also in meiner Outbox kann nur ich selber was reintun, dann verarbeitet der Server das halt weiter. Get auf meine Outbox können alle machen, um sich eben anzugucken, was ich so öffentlich alles gepostet habe. Oder vielleicht auch was irgendwelche Posts, die sie an sie adressiert haben. Falls sie aus irgendwelchen Gründen nicht zugestellt werden konnten, können sie es vielleicht da noch sehen. Und die Inbox kann nur ich selber abrufen, aber alle anderen Server können da reinposten grundsätzlich, wenn die jetzt nicht von meinem Server blockiert sind. Denn das ist ja genau das, was diese Föderierung ist, dass eben, wie gesagt, wenn jemand anders was postet, dass ich das als Follower in meiner eigenen Inbox bekomme.
Okay, ja.
Wir haben ja auch auf das erste Kapitel von der ActivityPub-Spezifikation verlinkt, da sind solche Bilder drin, die das noch so ein bisschen grafisch darstellen. Also eventuell, falls das jetzt ein bisschen verwirrend war, wie ich das jetzt erklärt habe, ich hoffe, ich habe es greifbar gemacht. Doch. Ansonsten kann man auch nochmal sich dieses Kapitel anhören und dabei sich diese Bildchen hier angucken und die entsprechenden Codebeispiele, wie dann solche Aktivitäten aussehen, die dann da durch die Gegend geschickt werden.
Gut.
Genau, ich habe es jetzt erst hier in meinen Notizen drin, aber ich hatte schon einige Programme erwähnt, die ActivityPub implementieren. Also wie gesagt, Mastodon, PixelFed, PeerTube als Äquivalente für oder so ungefähre Ersätze für Twitter, für Instagram, für YouTube. Hier ist auch noch als Link-Aggregator Lemmy erwähnt. Wer nicht weiß, was ein Link-Aggregator ist, ihr kennt vielleicht Reddit, sowas in der Art. Also so eine Plattform, die hauptsächlich dafür gedacht ist, dass man Links zu anderen interessanten Blogposts oder Videos oder Bildern oder was auch immer in ein Forum reinschickt und dann kann man über diese Sachen diskutieren, also auch wiederum Kommentare ranhängen. Und es ist alles letztendlich in irgendeiner Form diese Struktur Post, Kommentar und Like und so weiter. Aber es sind ja dann verschiedene visuelle Aufbereitungen. Also halt ein Kurznachrichtendienst sieht einfach anders aus als eine Videoplattform. Auch wenn man dann, auch wenn man bei einem Kurznachrichtendienst auch Videos posten kann.
Ja, okay, klar. Weil es, also es sind verschiedene Anwendungen, müssen dann irgendwie anders aufbereitet sein, ja. Okay. Mhm.
Ja. Apropos Anwendungen, die ActivityPub verwenden, ich hatte ja auch überlegt, mal unsere Podcast-Seite mit ActivityPub auszustatten, weil eigentlich ich mir so dachte, Mensch, ich habe ja hier dieses Skript, mit dem ich meine Webseite generiere, also wann immer ich eine neue Folge veröffentliche, lasse ich da mein Skript laufen, was dann die entsprechenden HTML-Dateien anlegt und dann werden die auf den Server geschickt. Und das wäre doch eigentlich auch eine ganz einfache Idee, noch quasi eine Liste von Posts zu erzeugen, was ja dann im Prinzip genau diese Outbox ist und die können dann einfach alle abrufen, um irgendwie die Liste von Episoden halt als Post zu sehen, die dann zum Beispiel auch in solchen entsprechenden ActivityPub-kompatiblen Applikationen abonniert werden könnten. Und man kann jetzt aber aus der Beschreibung, die ich jetzt gerade schon gegeben habe, sehen, das reicht leider nicht, einfach nur statische Dateien anzulegen. Denn wenn man nur statische Dateien rumliegen hat, ich meine, auf der einen Seite macht das halt die Sache sehr viel einfacher, wenn man nur so ein paar Dateien rumliegen hat und einen Webserver drauf zeigt. Das ist sehr einfach zu betreiben. Aber das heißt dann halt, man kann nur GET machen. Man kann halt nicht diese ganzen Sachen machen, die irgendwie Post sind. Das heißt also, ich kann keine Follower akzeptieren, weil dafür müssten andere halt in meine Outbox rein, in meine Inbox reinposten können, dass sie jetzt gerne folgen möchten. Ich kann keine Kommentare an meine Posts ranmachen. Also diese Episodenveröffentlichungen können dann zwar rausgeschickt werden eventuell, aber andere können darauf nicht kommentieren, weil das auch wiederum etwas ist, was bei mir gespeichert werden müsste. Für das Speichern von Kommentaren ist auch der Server zuständig, wo der ursprüngliche Post gemacht wurde, damit man zum Beispiel auch als Account-Eigentümer moderieren kann. Und das heißt halt auch, an die Follower Nachrichten rausschicken geht dann auch nicht. Also ja, ich bin von der Idee wieder so ein bisschen abgekommen, weil ich möchte jetzt auch nicht ein ganzes Mastodon aufsetzen dafür. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen zu fett an. Ich weiß nicht. Wenn das jetzt so eine Sache gewesen wäre, wo ich irgendwie ein, zwei Tage irgendwie dran rumbastle und dann habe ich so ein Feed, den ich da auf die Webseite lege und dann wird das irgendwie angezeigt, wäre das eine schöne Sache gewesen. Aber so, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn einer von unseren Zuhörern einen Dienst kennt, wo ich den RSS-Feed reingeben kann und daraus wird ein ActivityPub-Account, den man dann abonnieren kann, wo auch, weil ich hätte ja eigentlich auch gerne, dass mein Archiv von bereits veröffentlichten Folgen auch quasi rückdatiert in diesem Feed mit drinne ist. Also, dass jemand drauf gucken kann und sieht auch unsere Folgen von 2022 als Posts in diesem Feed drinne. Sowas würde ich halt gerne haben, aber habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich das irgendwann mal bauen, wenn ich nicht schon 10 andere Privatprojekte hätte.
Ja, okay.
Anyway. Genau, wir haben natürlich jetzt die ganze Zeit schon gesehen, wir tragen hier offen vor uns her den Rückbezug auf die Folgen 55 und 56. Also das hier ist ein interoperables, dezentrales Protokoll. Ich habe nur so eine Beobachtung zu machen, die ich, soweit ich mich erinnere, auch schon in 56 so ein bisschen angerissen habe, dass föderierte Netzwerke offensichtlicherweise funktionieren. Wie gesagt, wir kennen ja E-Mail, wir kennen ja eben jetzt auch ActivityPub, was wir jetzt kennengelernt haben. Und das hat ja auch eine nicht zu vernachlässigende Nutzerbasis in den Millionen mittlerweile. Aber diese föderierten Netzwerke haben offenbar einen sehr starken Drang zur Rezentralisierung oder halt überhaupt zur Zentralisierung. Bei E-Mail haben wir das gesehen und ich glaube, das war auch der Teil, den wir in Folge 56 diskutiert haben, dass eben E-Mail heutzutage im Wesentlichen heißt Google Mail, Outlook, also Microsoft und eventuell noch so 2, 3, aber das sind schon eigentlich so diese größten in Deutschland noch United Internet, also was GMX oder Web.de und so weiter ist. Und wenn man irgendwie als Serverbetreiber Mail machen möchte, das geht schon, aber man muss halt effektiv nach den Regeln von Google, Microsoft und United Internet spielen, weil wenn die nicht die eigenen Mails abnehmen oder wenn die nicht Mails zu mir zustellen, dann habe ich effektiv keinen Dienst. Ja, dann ist halt ein Mailkonto auf meinem Server so gut wie nutzlos. Außer wir bleiben irgendwie innerhalb unserer eigenen Organisation irgendwie. Und so eine Zentralisierung sehe ich so auf verschiedenen Ebenen auch bei Mastodon selber. Bei ActivityPub, und das ist jetzt Nomen est Omen, dass ich hier einfach schon Mastodon gleichsetze damit. Hier ist eine Liste, die ich bei der englischen Wikipedia gesehen habe, beim ActivityPub-Artikel, wo Nutzerzahlen dargestellt werden. Also hier ist diese Tabelle heißt Software Using ActivityPub. Und wenn du das gerade aufhast, kannst du das ja mal hier nach der zweiten Spalte sortieren, die hier MAU überschrieben ist, also MAU. Und MAU ist nicht irgendwie eine Lautmalerei von einem Katzenlaut, sondern beschreibt hier die Abkürzung Monthly Active Users, also wie viele Benutzerkonten nicht nur existieren, sondern tatsächlich mindestens einmal im Monat Aktivität haben. Das ist so eine normale Metrik, die man bei verschiedenen Apps irgendwie vorfindet, um deren Reichweite darzustellen. Neben MAU gibt es dann auch noch DAU, das sind dann die Daily Active Users. DAU hat definitiv keine andere Bedeutung. Und wir sehen hier, wenn wir das nach den MAU sortieren, also nach den MAU, dass Mastodon hier eingetragen ist mit 14,7 Millionen Usern und dann die nächst wichtige Plattform, also die nächstgrößte Plattform, dahinter ist Lemmy mit 69.000 Usern, also 3 Größenordnungen weniger. Nun ist das sicherlich so, dass diese Zahlen von unterschiedlichen Punkten gemessen wurden. Also ich sehe hier irgendwie, dass diese Zahlen mitunter ganze Jahre auseinanderliegen nach den Zitationsdaten.
Ja.
Dementsprechend, obwohl, nee, diese 14,7 oder 14,8 Millionen User von Mastodon sind vom 25. Februar 2024, also einen Monat vor Aufnahme dieser Folge. Die Zahlen von Lemmy sind von Juni 2023, wie es aussieht. Und ja, dann geht es halt immer weiter runter. Also war halt einfach ein riesiges Sperrgewicht, das zumindest laut dieser Daten, die uns hier vorliegen, 99% der User alle bei Mastodon sind. Und dann halt irgendwie kommen dann halt nur ferner liefen. Fußnote, das ist hier, kommt in der Sortierung hier jetzt nicht raus. Wir haben natürlich hier noch ein Schwergewicht, nämlich Threads. Der entsprechende Kurznachrichtendienst von Facebook, der so als Twitter-Konkurrent gestartet ist. Und der ist auch ActivityPub-kompatibel. Und die haben natürlich 130 Millionen User einfach deswegen, weil wenn man ein Facebook-Konto hat, kann man sich einfach bei diesen Threads muss man sich nicht mal anmelden, sondern es ist halt einfach quasi, ich weiß jetzt nicht, ob das wie ein weiterer Bereich derselben App ist oder ob das eine neue App ist, aber man kommt mit dem Facebook-Login rein und kann dann da sofort loslegen. Und das ist natürlich ein massiver Netzwerkeffekt, der da eintritt, dass halt einfach alle bestehenden Facebook-User grundsätzlich auch Threads-User werden können. Dementsprechend ist hier die Benutzerzahl 130 Millionen Monthly Active Users. Und auch da wiederum sieht man quasi durch diesen Markteintritt von Facebook sind die jetzt quasi automatisch der größte Activity-Pub-Server-Betreiber. Und dann ist dann halt quasi, ja, 10% macht alles andere aus. Also man sieht, wie schnell diese Zentralisierung oder Rezentralisierung eintreten kann. Trotz, dass man so ein schönes, föderiertes Protokoll hat, kommt dann halt die Marktmacht auf anderen Wege wieder her, wie halt bei Facebook durch diesen eben beschriebenen Netzwerkeffekt. Und selbst wenn wir jetzt mal Threads außen vor lassen und sagen, dann hätte, weil wie gesagt, trotzdem diese 99% Zentralisierung bei Mastodon unterhalb aller ActivityPub-User. Und wenn wir dann auf Mastodon reinzoomen, haben wir zumindest initial eine sehr starke Konzentration bei diesem allerersten Mastodon-Server, Mastodon.social, der eine relativ lange Zeit in der Mastodon-App einfach voreingestellt war als Standard-Server, wenn man nichts anderes angegeben hat. Und dementsprechend, da die meisten Leute dann, wenn sie irgendwie sich dieses Mastodon ausprobieren wollen, einfach gar keine starke Meinung dazu haben, was eigentlich für einen Server irgendwie wichtig ist, nehmen die dann halt den Standard und dementsprechend war da dann irgendwie ein substanzieller Anteil von allen Benutzerkonten und insbesondere von allen aktiven Benutzerkonten. Das ist auch zum Beispiel zu sehen bei dem Chat-Protokoll namens Matrix, dass dort auch so gefühlt zumindest von meiner eigenen Wahrnehmung als Matrix-Nutzer etwa 50% der Nutzer bei matrix.org sind, also bei dem Standard-Server, der da voreingestellt ist. Das ist halt so eine Art und Weise, wie selbst wenn das Protokoll drunter eine Föderierung unterstützt, solche relativ einfachen, basalen technischen Entscheidungen dann plötzlich so riesige Auswirkungen haben können darauf, dass Zentralisierung wieder eintritt. Und das ist ja eine Sache, die man nicht mal unbedingt einfach nur zum Vorwurf machen kann. Das hat ja auch einen Grund, dass die einen Standard-Server anbieten, eben wie gesagt, weil User hinkommen wollen, vielleicht das mal ausprobieren wollen und haben keine starke Meinung dazu, welchen Server sie eigentlich verwenden wollen, sondern sie wollen einfach ein Mastodon-Konto haben. Und sie sind das ja auch, die Leute sind das ja im Zweifelsfall von Twitter, von Facebook und von YouTube gewohnt, dass man halt einfach ein Benutzerkonto anlegt. Das hat einen Namen, da muss man nicht erst noch irgendwie einen Server auswählen und erstmal verstehen, nach welchen Kriterien man eigentlich einen Server auswählen soll. Und Als letztes Beispiel, wie sich diese Zentralisierung wieder bahnbricht, habe ich so ein bisschen den Eindruck, und der ist so ein bisschen subjektiv, denn natürlich als Mastodon-User, glaube ich, kriege ich auch am meisten von Mastodon mit, aber ich habe so den Eindruck, dass Mastodon-Entwickler auch dominierend sind, was die Weiterentwicklung von diesem Protokoll ActivityPub angeht. Also ich hatte ja vorhin zum Beispiel erwähnt, wie über diese Quote-Posts diskutiert wird, und das ist halt eine reine Mastodon-Diskussion, also ob das halt in Mastodon dem Server so unterstützt werden soll und so weiter und so fort. Und auch da äußert sich ja wieder in irgendeiner Form so eine Marktmacht, dass wenn dann natürlich irgendwie 99% der User bei einer bestimmten Software sind, dass dann die Entwickler von dieser Software eine faktische Macht ausüben können. Und dann kann man nur hoffen, dass man da bei guten Diktatoren ist, in Anführungszeichen.
Naja gut, ich meine, wenn da viele Nutzer sind, bedeutet das natürlich auch, dass die Interessen vieler Leute dort vertreten werden.
Also das würde man hoffen, ja. Na, ich meine, gerade bei Twitter scheint das ja zuletzt nicht mehr der Fall zu sein, seit dort der Betreiber gewechselt hat.
Genau, also zumindest wenn solche Änderungen an der Infrastruktur vorher mal ausdiskutiert werden auf diesen Plattformen, ne, dann haben natürlich diejenigen Plattformen mit einer größeren Nutzerstärke ein schwereres Gewicht bei dieser Diskussion und das ist natürlich eigentlich ein wünschenswerter Effekt. Ja, trotzdem bleibt es eine schwierige Angelegenheit, ich verstehe schon, ja.
Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt mich auch bemüht, darum da immer so ein Sternchen dran zu machen, dass das ein subjektiver Eindruck ist. Der kann auch komplett falsch sein. ich kann jetzt auch nicht vorgeben, dass ich mich besonders tief und lange mit ActivityPub beschäftigt habe. Wenn man sich jetzt aufgrund dessen, was wir hier in dieser Folge besprochen haben, vielleicht dafür interessiert, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, empfehle ich natürlich grundsätzlich auf media.ccc.de zu gehen, also auf die Videoplattform des Chaos Computer Clubs, die, von der ich noch nicht weiß, ob sie auch ActivityPub fähig ist. Wenn, habe ich zumindest noch nicht von gehört. Aber dafür gibt es auf jeden Fall jede Menge Vorträge und Diskussionen zu dem Thema. Wenn man hier nach ActivityPub sucht, finde ich irgendwie gar nicht so viele. Jetzt, wo ich die Suche mache, finde ich hier nur so ein Dutzend. Vielleicht muss man dann auch eher nach sowas wie Mastodon suchen. Da kriegt man vielleicht noch mehr Treffer. Das sind ein paar mehr Treffer. Sie kriegt zumindest mehrere Seiten angezeigt.
Hm. Okay.
Gut. Also media.cct.de immer eine gute Idee, wenn man tiefgreifenden technischen Content haben möchte und dem Algorithmus entkommen möchte. Ich habe noch einen anderen Vorschlag, wie man dem Algorithmus entkommen könnte. Das ist hier die goldene Moderationsbrücke zum AT-Protokoll. Denn das ist so eine Sache, die auch existiert in der ganzen Diskussion. Während dieses ganze ActivityPub-Ding irgendwie schon am Laufen war, wie ich hatte ja erwähnt, die Standardisierung von ActivityPub lief 2016 bis 2018. Wie gesagt, die Version, die von der W3C standardisiert wurde, ist hier vom 23. Januar 2018. Dann nicht mal parallel, sondern erst danach eigentlich. Ja, danach. Oder so ungefähr in der selben Zeit vielleicht gestartet, aber öffentlich seit Januar 2020 lief das AT-Protokoll, das man heutzutage unter dem Namen der entsprechenden App kennt als Blue Sky. Das ist eher dezentrale als föderierte, beziehungsweise dezentral und föderierte Social-Media-Protokoll, was von Jack Dorsey gesponsert wird quasi und vorangetrieben wird, also von seiner Firma, die halt jetzt auch Blue Sky heißt, soweit ich das erinnere. Nicht nur der Dienst, sondern auch die Firma. Jack Dorsey, bekannt als der Gründer von Twitter. Mhm. Also der 2006 mal Twitter gegründet hat. Hier kann man auch auf diesem Post sehen, dass hier so steht, beigetreten 2006. Ich habe hier verlinkt diesen initialen Twitter-Thread damals. Ich habe ja auch verlinkt auf das Internet-Archive für den Fall, dass dieser entsprechende Twitter-Account aufgrund Betreiberwechsel vielleicht irgendwann nicht mehr zugreifbar ist. Und seine Motivation war halt im Wesentlichen motiviert von all den Dingen, die er halt als Betreiber und damals CEO von Twitter, also als Geschäftsführer, halt irgendwie gesehen hat, was da irgendwie alles problematisch läuft. Und das wesentliche Problem, was er identifiziert hat, ist Moderation, wie die abläuft. Also quasi dieser Zustellfahrt über einen Server und alles zentralisiert, für ihn kein Problem. Aber dieses Konzept, dass Moderation auch zentral gemacht werden muss, das ist natürlich lästig, weil da muss man Tausende von Leuten einstellen dafür. Man kann das dann eventuell versuchen, in Niedriglohnländern zu machen, aber naja, trotzdem so diese ganzen Menschen irgendwie alle da irgendwie zu beschäftigen, das ist ja alles lästig und so weiter. Das könnte man doch auch irgendwie outsourcen eventuell, vielleicht an die Crowd. Und das hat er dann hier verkauft, dass es doch eigentlich viel toller ist, wenn man diesen Zustellpfad, also dieses reine Hin- und Herschieben von irgendwelchen Nachrichten, trennen kann von dem, was wir so flapsig als den Algorithmus bezeichnen. Also die zwei wesentlichen Aspekte, Inhaltsvorschläge und Moderation. Und diese beiden Sachen halt austauschbar gestalten, während der Zustellpfad derselbe bleibt. Also was wir ja quasi bei ActivityPub überhaupt nicht gesehen haben. Bei ActivityPub sehen wir die Moderation von allem, was meinen eigenen Benutzer-Account betrifft, findet halt auf meinem Server zentral statt. Und wenn ich zum Beispiel auch mit den entsprechenden Regelungen und Policies, die mein Server-Administrator so durchsetzt, nicht zufrieden bin, ist halt meine wesentliche Aktion, dagegen was zu machen, den Server zu wechseln. Da gibt es dann so entsprechende Migrationsmöglichkeiten, die man hat. Die sind so ein bisschen eingeschränkt, dass man dann im Zweifelsfall noch nicht seine ganze Inbox oder Outbox mitziehen kann. Also dementsprechend das Archiv der eigenen Posts irgendwie auf dem alten Server liegen bleibt. Aber ja, grundsätzlich eben diese Moderation bei ActivityPub läuft auf dem Server des Account-Eigentümers. Wenn ich Kommentare irgendwie an einen Post ranschreibe, wird das halt auch von diesem Server moderiert. Und wenn der das halt nicht mag, kann das da halt weggefiltert werden. Oder es kann gleich ganz diese Verbindung gekappt werden. Also, dass diese beiden Server miteinander deföderieren oder zumindest der eine den anderen deföderiert. Also, selbst wenn ich dort Leuten folgen würde, würde ich einfach diese Posts nicht bekommen. Weil der Server von Alice sich halt weigert, mit meinem Server zu reden. Aus meinetwegen politischen Motiven oder aufgrund von bestimmter Moderationsentscheidungen, die mein Server trifft, gegenüber anderen Servern, die Alice wiederum nicht mag und so weiter und so fort.
Mhm. Ja.
Und bei AT, bei diesem AT-Protokoll von Blue Sky, ist eine wesentliche Motivation, dass eben diese ganze Moderation komplett von dieser Zustellebene getrennt ist und modular vom Nutzer quasi eingekauft werden kann. Also, dass ich mir irgendwie einen Algorithmusbetreiber holen kann, der dann halt Inhaltsvorschläge auf eine bestimmte Art und Weise generiert und das könnte halt ein Dienst sein, für den ich mir Geld bezahle. Also ich sage, hier kriege ich mir einen besonders wertvollen Algorithmus, der mir besonders kluge und tolle Inhalte irgendwie für mich hochholen kann. Oder meinetwegen auch die, die mich am meisten aufregen, wenn das halt irgendwie ist, was ich im Internet haben möchte. Was offenbar bei vielen Leuten der Fall zu sein scheint. Aber das ist eine andere Sache. Oder vielleicht eine Sache, auf die du dann nachher eingehen würdest, weil du hattest ja noch Hot Takes angekündigt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich jetzt mit Blue Sky auch selber noch nicht viel beschäftigt. Ich habe meinen Namen gesquattet, also reserviert, habe mit diesem Account nicht sehr viel gemacht seitdem, weil ich auch dann irgendwie mal so nach einem kurzen Rohgucken nicht so die Leute gesehen habe, die mich interessieren. Während ich bei Mastodon dann jetzt im Prinzip eine relativ gute Following-Liste aufgebaut habe, jetzt über die letzten 2 Jahre, seit dem Betreiberwechsel bei Twitter, sind ja dann da irgendwie relativ viele rübergekommen. Ja, also diese Moderation ist da so eine Motivation, aber ich habe noch nicht gesehen, dass sich das dann tatsächlich dann wie ausgeht. Ich hatte noch so als technische Konsequenz von dieser modularen Moderation mitbekommen, dass die Moderationsentscheidungen dadurch relativ gut öffentlich einsehbar sind. Also zum Beispiel, wenn man Leute blockiert, ist das eine Sache, die öffentlich einsehbar ist in diesem AT-Protokoll, weil das halt im Zweifelsfall dafür gedacht ist, dass diese Moderationsentscheidung eine Sache ist, die andere Leute wieder einkaufen können. Das heißt also auch insbesondere, dass sowas wie Shadowbanning nicht möglich ist. Shadowbanning heißt, dass man Leute verbannt, aber die kriegen es nicht mit. Also man blockiert irgendwie, dass diese Leute keine Kommentare an meine Posts ranschreiben können, aber aus deren ihrer Sicht werden die Kommentare trotzdem geschrieben. Es sieht halt nur keiner, weil ich die halt gebannt habe, aber es ist halt im Schatten passiert. Diese Verbannung ist halt nicht klar. Und das geht, soweit ich das hier verstehen kann, aus der grundsätzlichen Auseinandersetzung, die ich mit AT gemacht hatte, geht das eben nicht, dass diese Blocklisten, die ich selber irgendwie pflege mit den ganzen Leuten, die ich alle unentspannt finde und die mir meinen Tag schlechter machen, wenn ich irgendwie in Social Media unterwegs bin, dass diese Listen öffentlich einsehbar sind und dementsprechend von meinen geblockten Kontakten ausgeschlachtet werden können für weiteren Stunk.
Ja, okay, ja.
Das ist so ein Unterschied bei AT. Ich hatte ja auch noch so als lose Notiz eine Faustregel, die ich mal aufgeschnappt hatte, dass man davon ausgehen kann, wenn man bei ActivityPub war das insbesondere als Faustregel notiert worden, wenn man einen Server hat mit 1000 Benutzerkonten, dass man dann damit rechnen kann bei normaler Benutzung, dass man für diese 1000 Leute dann so eine Moderatorin braucht. Dementsprechend natürlich dann auch bei 10.000 Usern dann halt 10 ModeratorInnen und so weiter und so fort. Was dann natürlich die Skala klar macht, mit denen sich so ein zentraler Server wie Twitter konfrontiert sieht mit eventuell in Hochzeiten 300 Millionen oder so Monthly Active Users und Facebook natürlich noch viel mehr. Dann kann man sich vorstellen, wie viel Moderation da eigentlich erforderlich wäre. Ich glaube aber nicht, dass Facebook 1 Million ModeratorInnen angestellt hat.
Nee, das ist, glaube ich, alles nach Pakistan outsourced worden.
Naja, gut, ich meine, ich habe jetzt noch nicht gesagt, ob das 1 Million englisch- oder deutschsprachige ModeratorInnen sind oder pakistanische. Das ist ja noch eine andere Sache. Aber ich glaube schon, die reine Zahl werde ich mal spontan skeptisch. Also ich meine, so, ich könnte mir 100.000, glaube ich, vorstellen, aber 1 Million kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber selbst 100.000 Mitarbeiter sich vorzustellen, ist irgendwie schon relativ schwierig, aber ja.
Ja, und dann noch 100.000 Mitarbeiter, die alle dieselbe E-Mail bekommen.
Ja, richtig.
Was ich bei AT ganz interessant fand, ist ein weiterer Unterschied zu ActivityPub, wiederum genau aus diesem selben Einfluss, was ich ja schon beschrieben hatte, bei ActivityPub durch diese Inboxen, Outboxen ist man an den eigenen Server gebunden, was auch immer der eigene Server heißt. Und bei AT hingegen ist ein Konto erstmal quasi nur so ein Identifier, also quasi ja nur so eine Nummer, so eine Folge von Bytes, die mit einem entsprechenden, ich glaube, die sind dann auch mit einem entsprechenden Schlüsselpaar dargestellt. Also, dass man quasi ein Schlüsselpaar erzeugt und das ist das eigene Konto. Und das kann man dann an bestimmte Namen binden. Also wenn ich dann wie mein Konto anlege, ist es dann erstmal irgendwie nur so ein, ist es dann erstmal nur so ein Zahlenhaufen. Und ich kann dann mit den entsprechenden kryptografisch abgesicherten Schritten, kann ich das dann an eine tatsächliche Identität binden. Also zum Beispiel halt bei dem zentralen Blue Sky Server mir da halt so einen Namen geben lassen, dass es dann halt die normale Benutzererfahrung ergibt mit jeder hat halt hier einen Namen @bluesky oder bsky.social oder so, wie das dann da heißt. Oder ich kann halt sagen, ich binde das an meinen eigenen Server und habe dann da meine Identität an meine eigene Domain gekoppelt, was da auch Leute irgendwie schon tun und könnte das dann auch später nochmal umziehen. Also das ist da alles deutlich flexibler und da die tatsächliche Zustellung an diesen Zahlenhaufen da drunter geht, kann ich also diese Namensänderung machen und das ist einen für sich für die Leute, die das dann für meine ganzen Follower und sowas total transparent. Also die sehen dann halt im Zweifelsfall, da steht jetzt eine andere URL oder sowas als Accountname, als Kontoname, aber diese Relation, dass man folgt, die ist einfach genauso weiterhin, wie das vorher der Fall war. Also was dann im Zweifelsfall irgendwie einen Namenswechsel oder Domainwechsel oder sowas sehr viel einfacher macht. Also selbst wenn ich zum Beispiel das jetzt an meine Domain gebunden habe, an meinen Domainnamen, und mein Domainname würde mir jetzt irgendwie wegfallen, weil ich meinetwegen vergesse, den zu erneuern oder weil das zu teuer wird mit der tollen Domain, die ich damals mir geholt habe, oder weil das vielleicht von irgendeiner staatlichen Strafverfolgungsbehörde eingezogen wurde, die Domain. Und dann könnte ich halt einfach mir eine neue Domain machen und diesen Zahlenhaufen darunter, die dann kryptografisch neu binden an die neue Identität, die ich mir dann halt raussuche. Und das wäre dann für meine Follower alles transparent und so weiter und so fort. Das ist eine interessante Sache. Und so eine Sache, die, wie ich dann festgestellt habe, nicht nur mir bei ActivityPub fehlt, denn gerade letzte Woche vor Aufzeichnung dieser Sendung hatte ich dann hier einen Blogpost gesehen, wo jemand beschreibt, dass bei ActivityPub an etwas Ähnlichem gearbeitet wird, was sie hier nomadische Identität nennen. Also halt ja, dass man halt eben umziehen kann zu anderen Servern und diese Identität bleibt aber dieselbe. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt, dass ActivityPub-Adressen, so wie sie gerade sind, halt so ähnlich sind, ja natürlich wie E-Mail-Adressen oder auch zum Beispiel so wie Kontonummern bei der Bank. Wenn ich meine Bank wechsle, kriege ich immer eine neue Kontonummer, weil in der Kontonummer selber encodiert ist, welche Bank das ist. Und dementsprechend muss ich dann halt, wenn ich zu einer anderen Bank wechsle, eventuell so einen Kontoumzugsservice wählen, wo die dann die ganzen Daueraufträge und diesen ganzen Kram ändern. Genauso mit E-Mail-Adressen. Wenn ich meine E-Mail-Adresse wechseln wollte zu einem anderen Server, müsste ich dann halt allen meinen Kontakten sagen, nimm bitte die neue E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Hingegen diese AT-Identifier oder diese nomadischen Identitäten, wo jetzt bei ActivityPub gearbeitet wird, erinnert mich mehr so an Handy-Telefonnummern, die ja seit im Prinzip Anfang der frühen 2000er oder so dann portierbar geworden sind. Also die Telefonnummer, die ich halt jetzt habe, die habe ich irgendwann mal bei, ich weiß gar nicht mal mehr, welchem Mobilfunkanbieter eingerichtet und die habe ich halt seitdem x wie viel mal umgezogen. Die wird dann halt einfach an den anderen Telefonanbieter übertragen und dann ist es immer noch dieselbe Nummer und keiner muss das in ihrem Telefonbuch ändern, wo ich eigentlich erreichbar bin.
Okay. Mhm.
So, das ist alles, was ich zur Protokollebene zu sagen habe. Ich hoffe, damit haben wir so einen Einblick gegeben, wie sowas föderiertes funktionieren kann und vielleicht so ein bisschen ein Verständnis dafür entwickelt, ja, über diese ganzen Diskussionen, die im Zusammenhang mit ActivityPub und AT und so weiter ablaufen, oder zumindest so ein ganz Basisverständnis gegeben, dass es halt alles nicht so trivial ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick von außen aussieht, aufgrund dessen, wie bestimmte Designentscheidungen getroffen werden. Und nur weil manche Sachen vielleicht nicht sofort gehen in einem bestimmten Protokoll, heißt es auch nicht, dass die Protokollentwickler alle Idioten waren, sondern naja, wie das halt immer bei technischen Systemen ist, man hat irgendwelche Abwägungen, die in das Design eingehen und die sich dann, wenn man erstmal drauf aufgebaut hat, auch nicht so ohne weiteres zurückdrehen lassen.
Eine Sache, die mir jetzt hier noch ein bisschen fehlt, ist in einem von den Protokollen Tagging vorgesehen.
Ist was vorgesehen?
Tagging, sowas wie man bei Twitter das Hashtagging hatte.
Achso, ja, Hashtags gibt's, ja.
Ja,
okay. Habe ich jetzt nicht drauf geguckt, wie die genau umgesetzt sind, aber da findet in irgendeiner Form eine Indexierung statt. Es gibt, zumindest bei Mastodon, gibt es sowas wie serverseitige Inboxen. Also, dass die Server alle noch so ein Extra-Feed haben, quasi von allen Posts, die irgendwie auf ihrer Instanz durchlaufen. Und da findet, glaube ich, dann diese Indexierung statt nach Hashtags, dass man dementsprechend dann gucken kann, ich möchte jetzt zum Beispiel mit Hashtag irgendein politisches Ereignis, was gerade stattfindet, sehen. Oder Hashtag irgendein Fußballspiel, was gerade läuft, alles mögliche, was halt irgendwie Hashtags haben könnte. Und dann frage ich halt meinen eigenen Server danach, was so ihm von diesem Hashtag vorgekommen ist in den letzten x Zeiteinheiten. Mhm, okay, und dann ist das dann irgendwann vom indexiert. Das heißt natürlich auch, das ist wieder so eine Tendenz, wie Zentralisierung entsteht. Das heißt halt, im Zweifelsfall ist es wertvoll, auf einer Instanz zu sein, auf der relativ viel los ist, damit dieser Server einfach viele Nachrichten sehen konnte, um diese ganzen Hashtags zu sehen. Denn wenn das jetzt halt ein Hashtag ist, was auf meinem Server einfach nicht stattfindet, weil die drei Leute, die auf meinem Server sind, halt dazu noch nichts gepostet haben und vielleicht dazu nicht zufälligerweise jemanden folgen, finde ich das halt nicht. Oder halt nur unter Schmerzen und da vielleicht zur Hilfenahme von externen Indexierungsdiensten wie einer Suchmaschine.
Okay.
Ich hatte jetzt hier gerade noch den Punkt gesehen, den ich gerade so ein bisschen vergessen hatte, bei dem letzten Punkt mit, dass ActivityPub-Adressen an oder Konten an Server gebunden sind. Das spielt rein in so eine Debatte, die auch gerade abläuft bei Mastodon. Insbesondere, ich weiß nicht, ich habe es natürlich nur im Deutschen verfolgt. Ich habe es nicht gesehen, ob das im Englischen auch der Fall ist. Diese Debatte, wie man eigentlich diese Server nennen soll. Weil Server ist natürlich ein technischer Begriff, der halt diese technische Ebene beschreibt von hier findet eine Zustellung von Nachrichten statt und hier findet auch sowas wie Moderationsentscheidungen statt, wie gesagt. Also, dass solche Server-Administratoren eben die Entscheidung darüber treffen können, unsere Instanz föderiert nicht mehr mit der Instanz von den Leuten da vorne, weil die sind, keine Ahnung, Nazis. Oder was dann auch immer die Situation ist.
Linksextrem.
Naja, oder wie sowas, ne? Also in irgendeiner Form halt Leute, mit denen man nichts zu tun haben möchte oder die vielleicht auch einfach technische Probleme machen, denn Spam ist natürlich auch so ein Problem, was sich dann ergeben kann, wenn ich einfach von allen Leuten Nachrichten entgegennehme. Das hatten wir schon mal mit E-Mail, das ist nicht besonders gut ausgegangen. Deswegen sind dementsprechende Sachen auch Dinge, die passieren in Mastodon, dass da auch Spam-Bekämpfung gemacht wird, indem dann ganze Server eben auf so einer Blockliste landen und dann die deföderiert werden. Also das ist ja die rein technische Ebene, dass halt diese ganzen Entscheidungen irgendwo technisch ablaufen. Aber das legt ja jetzt wieder zum Beispiel sehr stark den Fokus darauf, wenn ich jetzt sage, ich wähle einen Server danach, ob ich irgendwie den Administratoren vertraue. Das ist eine wichtige Sache. Aber ja, das hat halt auch andere Konsequenzen, wie das, was ich jetzt gerade mit den Hashtags erwähnt hatte, dass zum Beispiel das auch bestimmt, was ich in dieser Public Timeline sehen kann. Also wenn ich einfach nur so gucke, was passiert denn so auf diesem Server, dann sehe ich halt alles, was durch diesen Server durchrauscht. Und dafür wäre es halt eigentlich sinnvoll, dass das irgendwie eine Community ist. Also dass sich auf einem Server irgendwie Leute mit ähnlichen Interessen versammeln, die davon profitieren, dass sie auch mal so quasi als Beifang die Sachen sehen, die die anderen Leute auf diesem Server so in ihrer Abonnementliste drin haben.
Ja, was ja dann wieder so ähnlich wäre, wie das bei den Subreddits ja eigentlich läuft.
Ja, ja. Und das wäre dann quasi eher dabei ist, ich gehe jetzt hier nicht danach, wer der Administrator ist, sondern ich suche vielleicht sowas wie zum Beispiel einfach eine regionale Zuordnung. Also es gibt zum Beispiel Dresden Social, gibt es irgendwie, glaube ich, auch oder ich weiß nicht, wie der Dresden-Server heißt, aber zum Beispiel, ich habe auch eine Bekannte, die ist bei Norden.social, was halt irgendwie so ein Norddeutschland-Server ist oder Norddeutschland-Community. Mhm. Ja. Und man kann ja auch sehen, dass das irgendwie Vorteile haben kann, dass ich zum Beispiel wenn ich irgendwie auf einem Server für Dresden bin, kann ich auf der Public Timeline mitbekommen, wann das nächste Mal bei der DVB ein Streik ist, so wie zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen. Bevor ich es dann erst dadurch mitkriege, dass die Anzeigetafeln bei der an der Haltestelle mir das sagen. Das war ja auch so ein Anwendungsfall dafür, was halt gerade bei Twitter attraktiv ist, dass man eben solche lokalen Events halt sehr schnell mitbekommen kann, wenn man einfach nur im Zweifelsfall dem Hashtag der eigenen Stadt oder sowas folgt. Und das ist natürlich wiederum ein Problem, wenn ich jetzt meinen Server nach dem Moderationspersonal oder so auswähle oder dem Betriebspersonal und dann im Zweifelsfall in irgendeiner Community bin, der ich halt technisch vertraue, aber die halt regional mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Also ja, ob man sowas jetzt Server nennen soll oder Community oder vielleicht auch Instanz, legt so Fokus auf bestimmte Aspekte von der ganzen Sache, aber irgendwie so einen ordentlichen Begriff, hinter dem sich alle versammeln können, der hat sich offenbar noch nicht rauskristallisiert. Die Diskussion ist zumindest noch eine, die läuft.
Ja, das sind irgendwie viele so Sachen, die da zusammenspielen. Mein Problem, oder was heißt Problem? Mein Umgang mit den sozialen Medien ist ja im Wesentlichen, dass ich nicht daran teilnehme.
Ja.
Und wenn dann als Lurker, das bedeutet, dass ich ohne jegliche Teilnahme einfach nur mitlese.
Das ist im Übrigen eine soziale Fähigkeit, die absolut unterschätzt wird, gerade in Zeiten des Internets, wo halt Hot Takes und sowas alle besonders große Verbreitung erfahren, weil wir haben ja alle gelernt, der Algorithmus mag, was mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht und das tun halt meistens Sachen, die einen wütend machen oder so. Das ist so eine völlig unterschätzte Kulturtechnik, also im Internet heißt es halt lurken, dass man reinkommt irgendwo und einfach nur mitliest. Aber halt auch in der sozialen Gruppe, dass man erstmal reinkommt und halt nicht sofort irgendwie die Meinung rausposaunt oder irgendwie alle Leute gegen sich aufbringt, sondern erstmal guckt, was eigentlich die soziale Dynamik ist in der Gruppe, erstmal eine Zeit lang beobachtet. Das macht sich natürlich im Internet sehr viel einfacher, wenn man nicht gesehen wird, wenn man nur beobachtet. Mhm. Ja. Außer wenn man irgendwo als Folger approved werden muss, wie gesagt. Aber so im Allgemeinen macht sich das in einem Forum oder so deutlich einfacher, als irgendwie das in der realen, im Meetspace der Fall wäre. In der physischen Viralität.
Ja, das Ding ist, ich tue das aus bestimmten persönlichen Gründen. Häufig habe ich das Gefühl, dass meine eigene Meinung, ich weiß es nicht, entweder nicht geschärft genug ist, dass ich gar nicht ausreichend Ahnung von dem Thema habe oder dass meine Meinung sich so mit vorher geäußerten Meinungen überschneidet, dass der Beitrag sehr gering wäre oder so. Das Problem ist, wenn das alle so machen würden, dann gäbe es einfach diese sozialen Medien nicht, ne? Also die.
Ja. Also wenn du in der Polit-Talkshow sitzen würdest, du würdest einfach die ganze Stunde lang gar nichts sagen.
Ich würde sagen, kommt drauf an. Ich würde sagen, ich muss mich nochmal einlesen. So, ja, mein weiterer Diskutant
in der Runde, wie ist Ihr Name? Kommt drauf an.
Ja, ne, das Problem ist natürlich, dass sich die Interaktion auf diesen sozialen Medien natürlich aus der Teilnahme speist. Und wir haben das ja auch in den letzten Jahren gesehen, wir haben das auf YouTube gesehen, wir haben das auf Twitter gesehen, wir haben das auf, ich weiß nicht, Facebook gesehen und so weiter. Wie soll ich das eigentlich sagen? Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, schafft natürlich eine Reibung, die diesen Diskurs stark anregen kann, bis natürlich sehr überhitzen kann. Und das bedeutet, dass der Umstand, dass man seine eigene Meinung wichtig genug und schwerwiegend genug findet, um sie da zu posten, tendenziell eher dazu führt, dass man sich nicht so gut mit anderen unterhalten kann oder nicht so gut eine Meinung austauschen kann, sondern nur umso fester auf dem eigenen Standpunkt beharrt.
Ja.
Ne? Also irgendwie ist das so ein Catch-22 irgendwie. Ne? Also es gibt nicht wirklich einen guten Weg vor oder zurück. Es ist irgendwie...
Ich glaube auch all diese Leute, die sie genauso sind wie du, die sind alle da, nur halt, die sehen wir halt nicht. Per Definition.
Das kann schon sein, ja. Das klingt jetzt so total unsicher und ich druck's das ja auch mehr oder weniger so raus. Ich kann das nicht richtig greifen, oder? Ich finde, wie gesagt, einfach meine eigene Meinung nicht wichtig genug. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, mein eigenes Essen zu fotografieren, um es, keine Ahnung, auf Snapchat zu posten. Weil ich einfach der Meinung bin, wen um Gottes Willen interessiert der Scheiß? Das ist...
Ich habe ja, als ich von der Vogelseite weg bin, also bei Mastodon ist es halt so ein Meme, dass Twitter immer nur Birdseite oder Vogelseite oder so heißt. Ne?
Mhm, ja.
So wie Voldemort, ne? Der dessen Name nicht genannt werden darf.
Mhm.
Was natürlich auch so ein bisschen komisch ist, weil natürlich dadurch machst du halt deinen Feind nur noch stärker, dass du ihm halt so eine Bedeutung zuweist, dass, oh mein Gott, man darf nicht mal den Namen sagen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Als ich von der Vogelseite weg bin, hatte ich die Funktion genutzt, die es da gibt, wahrscheinlich halt aufgrund DSGVO-Bestimmungen und so weiter, also von der Datenschutzgrundverordnung, dass man dort sich das ganze Profil exportieren kann. Also man kriegt dann halt, dann drückt man da auf den Knopf, den man ein bisschen schwer finden kann, aber mit Anleitung geht's. Dann rödelt das so einen Tag lang und dann kommt so eine E-Mail, Sie können jetzt hier Ihr Archiv runterladen, dann kriegt man dann so ein riesiges ZIP-Archiv. Ich kann mal gucken, wie groß ist das bei mir. Ich bin ja nicht ultra aktiv. Ich muss das mal in meinen Datengrab reinkommen, Moment. Backups, ja hier, Backups Twitter. Na, guck mal, 251 Megabyte. Naja, so groß ist es jetzt nicht. Aber irgendwie, der Großteil davon sind halt die ganzen Bilder und sowas, die ich da über die Jahre gepostet habe. Und ich habe da damit quasi wie in so eine Zeitkapsel vorgefunden, aus der Zeit, wo ich mal Twitter relativ viel verwendet hatte, so 2012 bis 2014, dass man, da hatte ich das halt irgendwie, da hatte ich gerade mit dem Informatikstudium angefangen, also mit dem Zweitstudium, und hatte da auch so ein paar Bekannte, die das auch relativ viel verwendet haben, so Kommilitonen und sowas. Und das war da halt so eine soziale Dynamik, die sich halt einfach ergeben hat, dass wir irgendwie alle so irgendwie unseren Alltag bei Twitter kommentiert haben und irgendwie da geteilt haben, was so in der Vorlesung passiert ist und so weiter. Das war eine absolut faszinierende Zeitkapsel, die ich damit jetzt habe. Und ich meine, letztendlich ist da die Dynamik nur eine Form, ich meine, warum macht man soziale Interaktion überhaupt? Da könnte man jetzt einen Soziologen und so fragen und dann werden die einem da was von Luhmann oder so weiter erzählen. Aber ja, in irgendeiner Form ja quasi, entweder willst du es halt wirklich anderen Leuten mitteilen. Und ich meine, das gibt es ja auch im zwischenmenschlichen Diskurs, dass man halt sagt, irgendwie, oh, heute hatte ich ja was richtig Schönes zum Mittag und so weiter. Und darüber plauschen wir jetzt mal so 5 Minuten. Das ist ja ein grundsätzlicher Antrieb, der den Menschen innewohnt, irgendwie mit den Personen, die einem vertraut sind, irgendwie solche Diskurse zu führen. Und dafür scheint das Internet heute offenbar ein Medium zu sein, wo ja so etwas auch stattfinden kann. Aber mal ganz abgesehen davon, ja, es ist auch so eine Selbstvergewisserung, eventuell, die dadurch stattfindet. Das ist vielleicht der Winkel, der mir davon selber am wenigsten relevant ist, weil ich habe irgendwie noch nie wirklich aus Diskurs mein Selbstwertgefühl gezogen, sondern immer aus den Sachen, die ich mir so für mich selber mache. Aber das ist natürlich auch persönlichkeitsbedingt. Und ja, halt dieser rein dokumentarische Aspekt ist auch ganz interessant. Und ja, vielleicht ist soziale Medien einfach dafür das absolut Schlechteste, das irgendwie zu machen, weil natürlich das halt was ist, was in die Welt rausgepostet wird die ganze Zeit. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang empfehlen, geht raus und schreibt einfach mal wieder Tagebücher oder sowas. Ich habe vor einem Jahr, zu Anfang 2023, habe ich damit angefangen, dass ich einmal den Monat einfach hier das Aufzeichnungsprogramm anmache und mal so reinrede, was diesen Monat passiert ist. Weil ich so manchmal das Gefühl hatte, irgendwie so 2018, ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt zurückdenke, was 2018 passiert ist. Da waren keine wesentlichen Lebensereignisse, irgendwie sowas wie neue Arbeit oder Studium fertig gemacht oder sowas. Und ich gucke so drauf zurück und denke, was habe ich eigentlich gemacht in dem Jahr? Und ich könnte das jetzt halt versuchen, über irgendwelche Quellen nachzuvollziehen, aber irgendwie einfach so dieses, so eine Zeitkapsel irgendwie zu haben, ist so eine Sache, die ich dann halt durch dieses Twitter-Archiv plötzlich gefunden habe, die ich absolut faszinierend fand und die ich jetzt halt versuche, auf diese Art und Weise für mich darzustellen. Und irgendwann werde ich mal dazu kommen, das auch alles durch die Spracherkennung durchzujagen, damit das dann auch schön als Text durchsuchbar wird, aber das ist eine andere Sache.
Ja, ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich muss zum Beispiel auch sagen, meine Frau scrollt regelmäßig auf TikTok rum. Und es ist wirklich, und es ist eine wirklich beeindruckende Community. Also was es da alles gibt, das ist wirklich toll. Also ich meine, ist ja mit Tanzvideos letztlich berühmt geworden. Es gibt ja da wirklich alles. Ne? Es gibt irgendwie, keine Ahnung, lachende Kleinkinder. Es gibt irgendwie Leute, die irgendwelche Polizeigeschichten erzählen. Es gibt alles. Ne? es ist total toll, sich das anzugucken. Ich persönlich muss sagen, ich bin relativ weit davon entfernt, selber da Content zu erstellen. Ich gucke mir das eine Weile an. So, ja. Dann irgendwann bemerke ich, ach, guck mal, das scrollt ja unendlich weiter. Das scheint irgendwie so ein Zeitfresser zu sein. Ich höre mal lieber auf damit.
Es fühlt sich halt so entwertend an, wenn man halt so ein Medium hat, von dem man weiß, heute guckt sich halt mal irgendjemand mein Video an, danach 200 andere Videos. Zumindest, wenn es irgendwie YouTube ist, ne? Ich meine, YouTube kann man auch auf unfassbare viele Arten kritisieren. Aber zumindest, wenn man halt irgendwie in dieser Langform unterwegs ist, heißt man, dieser Nutzer guckt halt heute 10 Videos.
Ja,
das stimmt. In der Länge, die halt so ein YouTube-Video normalerweise hat. Und ich denke jetzt halt so in die Kategorie irgendwo zwischen 10 Minuten und 4 Stunden. Mhm. Sag ich jetzt mal, ne? Findet man ja alles. Und da kann ja tatsächlich in irgendeiner Form ein Eindruck entstehen und Auseinandersetzung stattfinden, die halt nicht irgendwie in den nächsten 5 Minuten sofort wieder verflogen ist, weil man schon wieder 20 andere Videos gesehen hat. Und letztendlich ist mein Maßstab für, wenn ich was ins Internet schreibe, auch zumindest über die Jahre sehr viel stärker geworden. Ich möchte irgendwie, dass es in irgendeiner Form Wert hat für jemanden, der das irgendwie sieht. Also ich möchte irgendwie, ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Video posten oder sowas mit der Begründung, damit ich ein Video gepostet habe, damit ich dann irgendwie meine Followerzahlen oder was erhöhen kann oder sowas. Ich meine, das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn Leute das offenbar wertschätzen. Aber ich möchte ja auch so für mich selber das Gefühl haben, es soll irgendwas den Leuten bringen am Ende. Und ich meine, es muss jetzt auch nicht mehr heißen, dass ich jedes Mal was lerne oder sowas. Unterhaltung ist ja auch kann ja auch ein Wert an sich sein. Ist
ja,
auch
total.
Notwendig für eine ausgewogene Seelendiät. Aber dass es halt nicht einfach nur mindless ist. Ne?
Ich in der letzten oder zum jetzigen Zeitpunkt letzten Alternativlos-Folge hat ja Joscha Bach das auch relativ gut auf den Punkt gebracht mit TikTok. Er sagte halt, das, was man heute bei TikTok veröffentlichen kann, also die Möglichkeit einfach halt, ein wenige Sekunden langes Video zu posten, indem man irgendeine kreative Idee aufnimmt und bis zu einem gewissen Grad elaboriert. Wenn man das vor 30 Jahren hätte machen wollen, dann hätte man noch 90 andere Ideen haben müssen, um einen Kurzfilm daraus zu machen.
Ja.
Und dann hätten die aber alle zünden müssen, damit das wirklich gut funktioniert. Also ich will nicht sagen, dass das ein gesellschaftlicher Rückschritt ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Nur ich habe irgendwie, mir fehlt so ein bisschen der eigene Zugang dazu. Aber am Ende ist es wahrscheinlich wirklich so, wie du sagst. Man müsste vielleicht einfach das mal testen und einfach mal ein paar Sachen reintun. Irgendwie, was habe ich gemacht? Also wirklich Sachen, die man halt einfach gemacht hat. Und mal gucken, ob es jemanden interessiert, ob da jemand irgendwie einen sinnvollen Beitrag dazu zu leisten hat. Ne? Also vielleicht einfach mal wirklich selber ein Thema anregen und mal gucken, was dann passiert. Ja. Wer weiß.
Genau.
Nur dann laufe ich halt als nächstes in das Problem rein, dass ich dann einen gewissen Anspruch an mich selber habe. Ne? Also man möchte dann nicht irgendwie aus Zeitnot plötzlich eine Diskussion unterbrechen müssen oder irgendwas in der Art. Und gerade wenn man dann irgendwie mit Fotos oder Ton oder sowas arbeitet, dann legt man da auch gewisse Qualitätsansprüche ran und so. Ich weiß nicht, man muss irgendwie wahrscheinlich einfach eine Linie ziehen und zu sagen, so weit gehe ich und bis dahin mache ich da, probiere ich es einfach mal aus.
Mhm. Genau, wollen wir es dabei belassen?
Ja, ich denke schon.
Dann ist das jetzt hier unser Abendgedanken, wortwörtlich. Ist schon ganz schön spät.
Ja.
Und die nächste Folge postet in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.